Ja, herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 157, der Folge am Ende der englischen Woche. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Alex.
Servus.
Der Marvin.
Hi.
Und irgendwo im Nirvana des Internets der Dennis.
Hallo.
Wir haben ein volles Programm und anfangen wollen wir mit Mainz. Ist ein bisschen her. Ich habe auch das Spiel nur über den Live-Ticker verfolgen können, weil ich leider zwischendrin arbeiten musste. Wie war es denn so?
Ja, ein Wechselbad der Gefühle, würde ich mal sagen. Ja, also ich denke, am Anfang der Partie hat die Eintracht schon für mich eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht. Wir kamen einigermaßen gut auch, wie gesagt, in die Partie. Plötzlich aber, also wir haben es verpasst, am Anfang wirklich unsere Torchancen, die wir am Anfang so ein bisschen hatten, wirklich zu Toren zu verwandeln und dann plötzlich fällt der Gegentreffer. Und das war natürlich so ein Ding aus dem Nichts heraus, denn ich glaube, Mainz hatte davor keine einzige wirkliche Chance. Und dann machen sie plötzlich das 0-1 und dann stehen wir blöd da. Kann aber mal passieren, ja, ist ärgerlich, kann aber passieren. Wesentlich dämlicher dann das 0-2 direkt drei Minuten später durch Okazaki. Vorausgegangen, ein ganz, ganz grandioser Fehler von Rust, der den Ball falsch einschätzt, einen hohen Ball, unterläuft ihn mehr oder weniger. Okazaki kann sich das Leder schnappen und netzt dann ein. Da sieht Trapp vielleicht auch nicht hundertprozentig gut aus, aber der geht ihm durch die Latzhose. Was willst du machen? Aber nach dem 0-2 habe ich dann schon gedacht, ach du Scheiße.
Ja, sei jetzt, also ich habe mir gerade eben nochmal die Tore vorher in der Zusammenfassung angeguckt. Das wirkte schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie die Eintracht, die man halt kennt, ja. Bemüht, aber halt ohne Erfolg.
Ja, weiß ich. Also das war, ich fand das gar nicht so schlimm, ne? Also ich war mir sicher, dass wir irgendwann ein Tor schießen werden. Und ich fand eigentlich, dass wir bis dahin echt ein gutes Spiel gemacht haben. Und ich fand es mega ärgerlich, dass du 40 Minuten lang von Mainz überhaupt nichts siehst. Da war, glaube ich, ein Torschuss mal in der dritten Minute oder so von denen dabei. Ja. Und dann waren die einfach abgemeldet. Wir hatten alles im Griff. Da war überhaupt kein Bedenken, dass irgendwo was anbrennt oder schief geht. Und dann lassen wir uns da echt wie die Schuljungen vorführen und so zwei Dinger da reinhauen. Das war so behindert.
Ja, das ist ja halt immer das Blöde. Du hast halt dieses Spiel, wo es die ganze Zeit danach aussieht, als wenn du das Ding eigentlich mit dem 9-0 wie vor 22 Jahren, was du gerade eben hattest, nach Hause bringst. Und dann passiert halt eine blöde Situation und dann weißt du eigentlich ganz genau, du wirst es nie wieder schaffen, in dieses Spiel zurückzukommen.
Ja. Die Eintracht hat sich da einfach die Butter so vom Brot nehmen lassen, denn wie wir schon gesagt haben, die waren dominant. Das war spielerisch, sah das ordentlich aus. Wir hatten unsere Torchancen, also wir waren wesentlich dominanter, aber da musste halt auch mal konsequent ein Tor machen. Ja, und das haben wir dann verpasst und dann so durch einen blöden Gegentreffer dann erst mit 0-1 und dann mit 0-2. Aber, und das muss man ja sagen, was gut war, kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit macht Meier wenigstens den Anschluss.
Ja. Das war wirklich extrem wichtig, ja, Marvin, das stimmt voll und ganz, sonst hättest du wirklich noch größere Probleme gehabt, hättest noch massiver umstellen müssen, hättest noch mehr alles nach vorne werfen müssen gleich in der zweiten Halbzeit, das wäre natürlich dann noch problematischer geworden.
Und das Tor war ja auch noch sehr gut rausgespielt, also was ich ja gerade eben in der Zusammenfassung gesehen habe, das war ja von Ballgewinn bis nachher Abschluss, das sah ja nach 100% durchdacht aus.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, wie sie es vorher schon öfter mal probiert haben, nur da hat es halt nicht funktioniert mit dem endgültigen Abschluss. Diesmal, jetzt in der 46. Minute, wenn man so sagen will, in der 45. Minute, hat es geklappt. Und da gehst du natürlich trotzdem auch mit ein bisschen Rückenwind in die Pause, sagst, okay, jetzt geht noch was, ein Tor haben wir egalisiert, ein Tor haben wir jetzt wieder rausgeholt und jetzt versuchen wir hier noch zumindest auf Unentschieden zu spielen. Dass wir aber dieses Unentschieden dann überhaupt erstmal erreicht haben, hat ganz schön lang gedauert.
Wie gesagt, ich habe es nur über den Ticker verfolgt, aber so in jeder Sekunde, wo ich mal gerade eben nicht arbeiten musste, habe ich quasi am Handy neu geladen und es stand immer noch gleich. Das hat mich schon latent graue Haare gekostet oder mir gebracht vielmehr.
Ja, war es auch. Also die zweite Halbzeit fand ich durchweg enttäuschend. Gut, dass wir nachher nochmal gekämpft haben und den Ausgleich hinbekommen haben. Das war dann auch, ja, übers ganze Spiel gesehen verdient, aber das haben wir in den ersten 40 Minuten einfach hergeschenkt.
Und da war es halt auch nur, man kann sagen nur oder immerhin, durch eine Standardsituation, schöner Freistoß von dem vorher eingewechselten Stendera, der passt, spielt genau auf Seferovic, mustergültig lockt er ein, das war schon ordentlich, das sah auch richtig schön aus, wunderbarer Kopfball. Das haben die bestimmt auch nicht zum ersten Mal gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das beim Training das eine oder andere Mal schon fabriziert wurde. Schön, dass es geklappt hat, 2-2. Danach habe ich gedacht, okay, alles gut, aber dann in der paar 90. Minute hat Meier die Riesenchance um 3-2. Und da muss ich sagen, war ich ein bisschen sauer, dass er das nicht mal gemacht hat.
Die Dinger macht er normal blind.
Ich glaube, der war einfach fix an alle.
Ja, aber weißt du, der muss ja noch nichts mehr machen. Also Seferovic hat ja dann auch die große Arbeit auch gemacht, hat ihm die Vorlage geliefert. Er muss das Ding nur noch einschweißen und kriegt es noch nicht mal direkt aufs Tor. Wenn der Ball dann irgendwie gehalten wird, okay. Ja, aber er setzt das Ding ja, glaube ich, sogar drüber. Ja, also das war schon echt bitter, weil, wie ihr sagt, das Ding macht er normalerweise, muss er auch machen. Das war nachlässig.
So frei kommst du normalerweise an der Position nicht zum Kopfball, oder? Also Quatsch.
Seferovic war das mit dem Kopf.
Ihr meint eine andere Szene noch. Ja, genau.
Genau, das war quasi die letzte vom Abpfiff. Die habe ich mir gerade eben auch nochmal angeguckt. Und ich glaube, das war einfach so typisch in der Situation. Du willst es zu sehr. Du weißt eigentlich, dass du das Ding nicht vorbeischießen kannst und versuchst das irgendwie mit aller Gewalt richtig zu machen. Und dann kommt halt immer irgendwas dazwischen.
Weiß nicht. Also wenn der reingegangen wäre, hätten wir halt auch gesagt, wäre ein typisches Meier-Tor. Also das war genau sein Ding. Also das hat einfach gepasst wie Arsch auf Eimer und dann hau dann vorbei. Da war ich aber auch sauer. Wobei man halt auch fairerweise sagen muss, dass Mainz vorher auch nochmal eine gute Chance gehabt hat. Also da hätte es auch schon wieder 3-2 gegen uns stehen können. War, also ja.
Insgesamt waren
beide Teams nochmal kurz vor Schluss den Sack zuzumachen.
Ja. Insgesamt war das Unentschieden wirklich berechtigt, denke ich mal. Ja? Also muss man sagen, durch die erste Halbzeitphase ein bisschen blöd oder jetzt auch durchs Ende, aber insgesamt gesehen, wie du richtig gesagt hast, das hat ja der Trapp, das war auch die Szene, wo er sich dann später verletzt hat, bei dem potenziellen 2-3, ja? Da hat er gut rausgeholt. Das hätte für uns da wieder der Todesstoß sein können. Zum Glück war es das nicht. Gut, dann endet das Spiel halt 2-2, ein bisschen bitterer Beigeschmack, aber immerhin muss auch mal erstmal sagen, kommst von einem 0-2 zurück, das ist auch erstmal aller Ehren wert, ja.
Das definitiv. Und am Ende ist der Punkt, glaube ich, immer noch besser, als wenn du da mit leeren Händen dann gegangen wärst, weil das wäre halt wirklich komplett unverdient gewesen an der Stelle.
Sehe ich genauso.
Und Mainz war ja auch wirklich die letzten Spiele nicht schlecht drauf. Also war ja jetzt auch nicht zu erwarten, dass wir die von Anfang an so dominieren. Es lief ja, wie ihr schon richtig gesagt habt, wir waren ja wirklich eigentlich die drückende Mannschaft, war sehr effizient von Mainz, was sie da wieder gemacht haben, musste mit 2-2 am Ende zufrieden sein.
Ja, stimmt. Ja, darf man auch nicht vergessen. Sie spielen eine richtig gute Runde bislang, seitdem sie sich allem Belast entledigt haben und keine Pokale mehr spielen und jetzt nur noch die Liga. Welchen Sinn das hat, okay, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber im Endeffekt, das waren sie gut. Und dieser Okazaki, ey, das ist auch ein Killer, ey.
Der ist momentan echt verdammt gut drauf, ja.
Auf jeden Fall. Also so gut haben die Stuttgarter den noch nie gesehen. Ne? Also früher, als er davor bei Stuttgart war, da hat er das nur mal so aufblitzen lassen, wie der jetzt momentan abgeht. Eieiei. Aber gut, zum Glück nur ein Treffer gegen uns gemacht.
Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank haben wir das auch hinter uns. Das Thema ist vorerst mal durch. Aber was mich halt auch an der Sache so ein bisschen wieder geärgert hat, waren auch Standardsituationen. Ne? Also das ist einfach verschenkt bei der Eintracht. Es sei denn, du wechselst Stendera ein und schwuppdiwupp läuft's. Wie du eben schon gesagt hast, das sieht trainiert aus und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir sowas von Stendera sehen. Ja. Und um da jetzt so ein bisschen die Überleitung zu bringen, ich habe es gerade eben schon mal gefragt, wo zur Hölle war Stendera in Hamburg? Es kann doch nicht sein, dass ich so jemanden oder offensichtlich auch den einzigen in der Mannschaft, der in der Lage ist, eine Flanke zu schlagen, noch nicht mal mit in den Kader nehmen.
Also, der Dennis hat ja vorhin kurz schon angedeutet, das könnte über die U19, mit der U19 zusammenhängen, mit der wir uns dann auch noch mal beschäftigen, weil die ja auch ein wichtiges, relativ wichtiges Spiel hatte. Ich habe nachgeschaut, ist nicht der Fall. Der hat bei der U19 am Sonntag nicht gespielt. Okay. Das hätte durchaus sein können, weil die haben gegen den Tabellenletzten gespielt. Ist nicht der Fall. Ansonsten wurde es totgeschwiegen. Bislang habe ich keinerlei Informationen darüber erhalten, wo er denn zum gegebenen Zeitpunkt war.
Mhm. Schon so ein bisschen komisch.
Es ist komisch, weil halt du überhaupt gar keine Informationen erhältst, wie die Sache denn mit ihm lief, was der Grund ist, denn allein aufgrund der Tatsache, dass er dann die letzte Vorlage beim letzten Spiel geliefert hat, gibt es doch schon einen Grund, mal zu sagen, ja, wir könnten ja eventuell auch mal auf Standard setzen, nehmen wir ihn mit. Also, weiß ich nicht. Wundert mich auch.
Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt auch über einen Standard in Hamburg ein Tor erzielt.
Ja.
Ist auch prima so, aber nichtsdestotrotz, wir haben so viele Möglichkeiten in Mainz gehabt, in der ersten Halbzeit mit Ecken. Also ich glaube, wir hatten ja nach 20 Minuten 10-1 Ecken. Und wir sind einfach nicht in der Lage, daraus was zu machen, weil wenn ich diese Inui-Ecken sehe, gut, für seine Größe glaubt er wahrscheinlich, der bringt einen Ball hoch rein, aber nein, bei normalen Menschen ist das maximal kniehoch. Also es ist echt unglaublich, was der da für Dinger reinhaut.
Und definitiv extrem verschenktes Potenzial, ja.
Vorne, wenn ich diese Scheiße auf den ersten Pfosten sehe, ja.
Ich weiß nicht, ob da jemand fehlt, der die Bälle dann nochmal weiterleitet, dass das im Endeffekt so trainiert wird und das dann im Spiel irgendwie nicht funktioniert. Aber du hast völlig recht, dass die Ecken sind oft nicht anzugucken und könntest auch gleich selbst ins Ausschießen.
Das ist ja genauso viel von. Du könntest es einfach lassen und sagen, nee, Ecken machen wir nicht mehr, weil dann hast du wenigstens auch nichts falsch gemacht.
Aber. Genau.
Aber Dennis, geile Idee, Alpha direkt ins Ausschießen, dass es wenigstens keinen Konter gibt. Ja?
Genau.
Das ist ja auch noch
Obwohl
das
Problem. Ja,
ich glaube, das erste Tor von Mainz ist genau so entstanden. Ne? Wir hatten eine Ecke und Okazaki geht einfach nach vorne durch.
Ja.
So ist es. Du hast ja, aber das Problem ist auch wirklich bei diesen Standards. Du hast ja mit einem Russ, einem Anderson, wenn die zum Beispiel zusammen spielen, wirklich kopfballstarke Spieler auch, die ein Meier, brauchen wir nicht drüber reden, dass der auch mit dem Kopf wirklich sehr, sehr gut ist. Und Seferovic
doch jetzt auch.
Ja, Seferovic, also, stimmt, ja. Es ist nicht wirklich nachzuvollziehen, warum da nicht mehr draus gemacht wird. Das stimme ich dir völlig zu, Alex. Also sehr komisch.
Naja, das ist echt. Ist einfach nur ärgerlich, aber was willst du machen? Immerhin 2-2, aber die Alex hat ja schon gut die Einleitung jetzt gegeben zum Spiel in Hamburg. Und da sah zumindest das Endergebnis aus, aber wie das so entstanden ist, darüber können wir auch nochmal sprechen.
Gerne.
Dann fang an.
Ja, gut, okay, dann fange ich an. Ich wollte jetzt die Einleitung für irgendjemand anderen lieben. Nee, also sagen wir mal ganz ehrlich, das Spiel war zum Kotzen.
Ja.
Ja. Also wie die Eintracht da Fußball gespielt hat, das waren zwei Rückschritte zum Spiel, also ein paar Tage davor. Ich muss sagen, das war über weite Strecken war das gar nichts. Wir haben jeglichen Offensivdrang vermissen lassen. Dann machen wir durch unsere gefühlt einzige Offensivaktion in der ersten Halbzeit, machen wir dann das 0-1. Wunderbar, direkt vor der Pause. Das war schon mal ziemlich gut. Das hat nämlich die aufkommenden HSVler doch ein bisschen zermürbt. Ja, das hat man schon gemerkt. Aber das war im Endeffekt, war das ein reine Fehlpass-Festival, was die da veranstaltet haben teilweise. Da hat nichts zusammengepasst. Über die Ausstellung kann man auch sprechen, aber das ist natürlich auch den vielen Verletzten geschuldet. Aber da hat nicht wirklich was zusammengepasst. Ja, auch ein Aigner sah für mich nicht gut aus an dem Tag. Otschipka sehr, sehr unauffällig. Aber da sind jetzt nur einige. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so dreist sein und jetzt hier einige rausstellen. Auch Nijowski war nicht so gut. Aber da muss ich sagen, das hat überhaupt nicht gepasst, ja.
Aber woran liegt das denn? Woran liegt das denn, dass die Mannschaft einfach so gnadenlos defensiv aufs Feld geht? Ein Aigner, der war nur vorm eigenen 16er aktiv. Also da hättest du teilweise, wenn du einfach mal dem seine Laufwege verfolgst, wäre ich mir sicher, dass wenn du die einem Unbeteiligten vorlegen würdest, der sagen würde, okay, das ist ein rechter Verteidiger. Aber der ist ja nicht ein einziges Mal wirklich nach vorne durchgestartet oder hat wirklich auf dem rechten Flügel gespielt. Der hat ja rechts hinten gespielt. Und genauso auch.
Ja. Erzähl erst weiter.
Genauso auch ein Meier. Der hat überhaupt nicht versucht, zusammen mit Seferovic vorne mal ein bisschen was anzulaufen. Das hat Seferovic ganz alleine gemacht. Ein Meier, das Erste, was er gemacht hat, ist zurückgelaufen, damit er bloß hinter die Mittellinie kommt, um wieder im eigenen Feld zu stehen. Wir standen gepresst auf 30 Metern zwischen dem 16er und der Mittellinie mit allen Mann, was wir hatten. Also es ist mir unbegreiflich, wie ich mit so einer Ausrichtung in das Spiel gehen kann.
Könnte ich mir aber zwei Sachen vorstellen. Erstens natürlich, du spielst ohne Abwehrchef. Ein Russ und ein Anderson momentan finde ich jetzt auch nicht unbedingt die gelungenste Innenverteidigung. Die sind einfach nicht eingespielt, haben auch ganz viele Fehler gesehen. Liegt natürlich dann mit deiner Vermutung mit Aigner, würde ich sagen, woran könnte es liegen? Er ist natürlich noch nicht fit, wird aber jetzt auch durch diese Verletzungsmisere, die es bei der Eintracht einfach momentan immer noch gibt, vielleicht auch da ein bisschen gezwungen, von Anfang an zu spielen. Er hat wahrscheinlich einen guten Eindruck hinterlassen, fühlt aber selbst, er ist nicht so fit, kann also auch diese weiten Wege nicht alles gehen. Muss natürlich sagen, gibt es schon einige Begründungen, warum das so sein könnte, dass einfach die Ausrichtung dann doch eher ein bisschen defensiv gewählt wurde. Entschuldigt aber nicht, dass ein Meier und ein Seferovic vorne nicht ein bisschen mehr für Dampf gesorgt haben und sich ein bisschen mehr ins Spiel eingebracht haben. Da stimme ich dir voll und ganz zu, das war doch eher enttäuschend.
Also Seferovic, muss ich ja mal sagen, finde ich eigentlich echt gut. Also nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern weil der die ganze Zeit arbeitet. Es gibt sowieso einen kleineren Konflikt. Ich meine, das ist jetzt, das würde ich nicht überbewerten, aber du merkst schon, dass Seferovic sehr viel, sehr engagiert ist, sehr viel für die Mannschaft arbeitet. Und das ist eine sehr lustige Szene, was heißt lustig, mehr oder weniger, aber interessant auf jeden Fall, dass Seferovic schon nach dem 2-2 gegen Mainz unglaublich unzufrieden war. Warum war er unzufrieden? Weil er Meier den Pass gegeben hat und Meier ihn nicht verwandelt hat. Also der war in der Offzone, wie man das halt auch nennt, also im Betreuerbereich, also als sie die Kabinen rein sind, war er unglaublich sauer auf Meier. Also da merkst du schon, der Junge, der Seferovic, der ist engagiert, der hat Bock und der gibt sich auch mit so einem 2-2 nicht zufrieden.
Der will gewinnen.
Ja, das ist aber positiv. Also das sind so Typen brauchst du und der tut der Mannschaft auch gut. Bei Meier stimme ich euch dazu, da war ein bisschen zu wenig Laufarbeit im Endeffekt.
Ja, was du gerade sagst, hast du in Hamburg auch gut beobachten können. Der war in der ersten Halbzeit, war das derjenige, der auch immer am Meckern war, der immer irgendwie auch die Mannschaft versucht hat, irgendwie nochmal zu erreichen, nochmal zu sagen, dass das gerade alles ganz große Kacke ist, was da läuft. Ich hatte aber den Eindruck, dass er der Einzige ist, der das so sieht und dass der Rest sich mit diesem defensiven Rumgeeier, wir stehen hinten sicher, passen wir mal auf, was jetzt weitergeht, was Hamburg so macht, durchaus zufrieden war. Und das hat mich total frustriert.
Ja.
Stimme ich euch voll zu, auf jeden Fall. Obwohl der Seferovic meiner Meinung nach das einzige Manko ist, er hat manchmal den Blick, klar, du hast völlig recht, war in Mainz jetzt zum Beispiel, wo er schön den Pass noch gespielt hat. Diesmal in Hamburg, fand ich, hat er ein paar Mal zu oft selbst den Abschluss gesucht. Ist natürlich kein Vorwurf. Wir haben oftmals Spieler gehabt, die niemals selbst abgeschlossen haben, sondern immer versucht haben, noch den Ball ins Tor zu tragen. Diesmal fand ich, stand auch gerade ein Aigner oder auch mal ein Meier in günstigeren Situationen, wo ein Seferovic trotzdem selbst versucht hat, abzuschließen, in meiner Meinung nach nicht den optimalsten Positionen. Ist vielleicht ein kleiner Mangel, den ich sagen würde. Ansonsten stimme ich euch voll und ganz zu. Das ist einer, der hat Biss, der hat Lust und der hat auch Riesenpotenzial, da ordentlich was zu reißen für uns.
Ja, ich meine, der hat jetzt schon fast so viele Tore gemacht wie in der ganzen letzten Saison in Spanien. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Ich denke, seine Torbilanz von der letzten Saison wird er auf jeden Fall einstellen können. Hoffe ich jetzt zumindest mal, wenn nicht mehr alles schief läuft. Und dann geht es auch weiter nach vorne. Aber jetzt, um dann nochmal auf Hamburg zurückzukommen. Nach der Pause war es dann wirklich so, dann hat Hamburg auch nochmal ganz gut Gas gegeben. Ne? Also du hast schon gemerkt, die wollen hier was holen. Ja, und es war ja jetzt auch mit unserer schlechten Leistung auch durchaus verständlich. Und dann sind die ja dann auch rangekommen. Also 1-1 dann durch Nikolai Müller, das erste Tor in der Bundesliga-Saison, in der laufenden für den HSV. Muss man sagen, da durchaus verdient. Und ich habe dann echt schon Angst gehabt, scheiße, wir sind der erste Verein, der gegen den HSV 3 Punkte abgibt.
Habe ich ja, auch gedacht,
Musstest du auch von ausgehen, weil das, was sie bis dahin gezeigt haben, war einfach ganz, ganz schlecht. Also wann immer wir mal versucht haben, nach vorne zu kommen, haben wir es durch Fehlpässe uns selber schwer gemacht. Wir hatten kein Konzept in dem Spiel, das sehe ich nach wie vor nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Strategie ist, die Schaf da verfolgt. Also das Spiel war von Anfang bis Ende einfach nur schlecht und es war überhaupt nicht abzusehen, dass wir irgendwann nochmal das Tor treffen sollten. Geschweige denn zweimal.
Ein Bekannter von mir hat gemeint, er kennt in dem System Schaf noch überhaupt kein System und nur lange Bälle nach vorne sind auch kein System.
Ist auch so. Und dann kommen halt auch immer so Sachen, wir müssen nach vorne mutiger sein und uns mal was trauen. Also was ist denn das für ein Scheiß? Ich frage mich auch, was der Mannschaft in der Halbzeit gesagt hat. Die kamen ja fast noch beschissener raus, als sie vorher die erste gespielt haben. Wirklich, und Hamburg kommt raus und da merkst du, okay, die haben Bock drauf, die wollen hier was holen, die merken, da geht was. Was haben wir denn gemerkt? Dass wir noch mehr Angst haben müssen vor dem großen HSV-Abstiegskandidat Nummer 1, weiß ich nicht, verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, da muss man, stimmt, muss man sagen. Was ich aber grundsätzlich ganz gut fand, also jetzt auch schon im weiteren Verlauf der Partie, Wiedewald hat für mich ordentlich gestanden. Also ja. Für sein erstes Also ich fand schon, für sein erstes Bundesligaspiel fand ich, war er ziemlich unaufgeregt. Aber deine Meinung?
Ja, unaufgeregt, ja, kann ich bestätigen. Auch so die Interviews, die er vorher gegeben hat, das sah schon alles ganz gut aus. Was der auf der Linie gemacht hat oder wenn er irgendwelche Paraden hatte, hat mir auch gefallen. Was der mit dem Ball am Fuß macht, das ist aber teilweise auch eher unverständlich.
Ja, aber hast du...
Also dieses Rumtanzen um den Ball, bevor er ihn irgendwo liegen hat, dass er ihn schießen kann, sehr schwierig.
Kann ich also verstehen.
Hat er nicht immer die Zeit, nochmal 3 Kurven um den Ball zu drehen, bevor er sich dann entscheidet, mit welchem Fuß er jetzt wie spielt?
Er sollte er auch lassen. Ja? Also dann lieber direkt irgendwie weit ins Aus oder so, ne? Bevor er dann so einen Quatsch macht. Denn das war jetzt, das hat sich auch bei dem Spiel jetzt durchgezogen. Ich habe übrigens wieder in Mainz drauf geachtet, auch schon bei Trapp, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Meistens, wenn wir im Ball besitzen und Trapp die Bälle weit nach vorne haut, gehen die direkt zum Gegner. Und so war es bei Wiedwald übrigens recht. Auch.
Ja, ich habe auch in beiden Spielen, wir hatten ja drüber gesprochen, ich habe in beiden Spielen darauf geachtet, und habe tatsächlich bei jedem Abschlag versucht, irgendwie was Positives zu erkennen, weil ich mir gedacht habe, naja, du hast jetzt die Theorie vertreten, dass der Marvin Unrecht hat. Versuch mal irgendwas Positives zu sehen, was du im Podcast entgegnen kannst. Da war nichts.
Es tut mir sehr leid.
Ich muss dir einfach durch und durch Recht geben.
Nun ja. Ja, gut. Aber dann irgendwie hat die Eintracht es geschafft, noch einmal in die Nähe des Hamburger Tores zu kommen. Und kurz zuvor
gut, wurde jemand ja eingewechselt, den wir hier Jiracek oft kritisiert haben. Wurde doch eingewechselt, ne?
Ja,
auch,
genau.
Ja. Auch Jiracek war doch eingewechselt worden und hat in der Zeit, glaube ich, 3 Fouls und ordentlich gelbe Karte ja auch eingesteckt. Er hat ja im Endeffekt wirklich für uns gespielt. Das war unser 12. Mann, kann man ja fast schon sagen. Und da kam natürlich dann auch diese perfekte Freistoßsituation dann nochmal perfekt in Anführungszeichen oder im Nachhinein zustande.
Ja, genau, ja, das ist gut, dass du sagst, denn das ging durch Jiracek aus. Der kam rein, war komplett übermotiviert, holzt 3-mal rein, ja, und dann irgendwann, dann gibt's halt Freistoß. Normalerweise kein Problem, weil jeder weiß, dass die Eintracht mit Freistößen so zumindest in direkter Form ihre Probleme hat. Aber so ein Piasson, der kam jetzt mal rein und plötzlich, das sah doch ziemlich gut aus.
Ich erinnere mich noch an die Tweets gerade von Jörg, die irgendwie so, was scharf wechselt Piasson ein, was hat der denn geraucht? 2 Minuten später, Piasson, scharf, geil, das Zeug will ich auch.
Ja. Ja, es ist genau das Ding, ja. Ich meine, ich hatte mich auch gefragt, nee, ich habe der Sabrina, also meiner Freundin, gesagt, hier, ach du Scheiße, jetzt wechselt er den Piasson ein, was will er denn jetzt hier, das ist nur so Zeitspiel, ne? Habe ich auch gepöbelt und dann, aber du konntest ja gar nicht so schnell pöbeln, ja, dann fiel schon das Tor und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ruhig, ja. Ich meine, das war auch eine Sache, die konntest du so nicht erwarten, ne?
Nee, also du gehst ja in dem Moment nicht davon aus, dass dich da einer fault und du dann noch einen Freistoß bekommst, der irgendwie von der Position her gut ist und dass er dann halt auch noch das Ding gut trifft. Ja, also das sind ja mehr Variablen drin, als jeder Mathematiker vertragen kann.
Genau, aber vor allen Dingen auch bei der Eintracht von auszugehen zu gewesen. Ich war ja am Donnerstag, beim Rautenradio zu Gast, also beim Podcast aus Hamburg.
Genau.
Und hatte da noch gesagt, hier, wenn wir Stendera mitnehmen, der wird eingewechselt und es kommt ein Freistoß oder eine Ecke, dreht euch um, darauf folgt ein Tor, wollt ihr nicht sehen. Sollte Stendera nicht dabei sein und nicht eingewechselt werden, könnt ihr bei jedem Freistoß und jeder Ecke entspannt durchatmen. Passiert euch nichts.
Ja, ist ja auch in normaler Konstellation bei der Eintracht richtig.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch gar nicht gesehen, dass er das Ding eingeschlagen hat. Ne? Also ich habe es am Fernsehen geguckt und das hat halt bei mir schon so 3 Sekunden gedauert, bis ich gerafft habe, okay, der Ball ist ja im Tor.
Ich glaube, das haben sich mehrere Leute mehrmals hintereinander angeguckt, bis man das wirklich glauben konnte.
Der ist ja dann auch wieder, der ist ja dann auch so gegen Hinterpfosten gesprungen. Ne? Also der ist ja dann auch, ich weiß nicht, ob er wieder rausgesprungen ist, aber der ist ziemlich aufgeklatscht. Und also das war surreal. Das Tor war wunderbar gemacht, es war grandios, aber ich glaube, da hat wieder Alex Verwirrungstaktik gegolten hier beim Rautenradio. Ja, alle verwirrt hier, nur Stendera kann das und plötzlich kann es ja Piasson auch, so gefällt mir das, ja. Aber war schon ein grandioses Tor. Ich glaube, so ein schönes Freistoßtor von einem Spieler der Eintracht habe ich, glaube ich, seit
Seit Kajo. Ich weiß, was du sagen willst.
Kajo nicht mehr gesehen.
So sieht's aus, ja.
Ach du Schande, nein, da ist er wieder.
Ich musste aber auch an Kajo denken.
Ja, dass dieser
du musst verständlich an Kajo denken.
Ich hatte ihn fast vergessen gehabt und dann kommt Piasson und schwuppdiwupp ist Kajo wieder wieder ganz tief drin in meinem Gedächtnis.
Und in deinem Herzen natürlich auch.
Verdammt, war nie weg.
Ja, nee, der legendäre Brasilianer, ja. Ja. Aber so ist es. Ich meine, ich hoffe aber trotzdem, dass Pearson keine ähnliche Karriere nimmt, ja, also um das mal so zu sagen. Denn wir wissen ja, wie das mit Caio dann bei der Eintracht geendet hat. Da waren ein paar schöne Freistöße dabei, aber sonst nicht viel. Und das ist halt aber auch so ein Punkt. Ich habe dann schon gleich gelesen, oh, der vielgescholtene Pearson, so ein Motto, jetzt hat er es allen gezeigt. Ja, der hat einen grandiosen Freistoß gemacht.
Er hat aus einem ruhenden Ball ein Tor gemacht, ja, aber das besagt halt noch nicht, dass er spielerisch in der Lage ist, über 90 Minuten der Eintracht auch nur irgendwas Positives auf den Platz zu bringen.
Also das Ding ist ja, was du eben gesagt hast, die Szenerie ist gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Dass er irgendwie der zweite Caio wird, weil im Moment ist er das einfach, seine Laufleistung auf dem Platz. Der läuft zwar viele Kilometer, aber nicht unbedingt die Wege, wo die Mannschaft gerade braucht. Der bleibt sehr, sehr oft einfach vorne stehen, arbeitet nicht genug mit nach hinten. Und dem fehlt auch das Körperliche ein bisschen, um das Spiel wirklich mitzumachen. Ja, und Freistöße ist halt schon top. Da sind die Parallelen zu Caio durchaus erlaubt.
Ja, das Problem ist halt das gleiche wie bei Caio auch. So ein Spiel besteht halt nicht nur aus Freistößen.
Und Caio hatte 4 Jahre Zeit, sich dran zu gewöhnen. Pearson hat 8 Monate. Und dann ist er nämlich schon wieder weg. Und bis dahin hat er es entweder gepackt oder nicht.
Ich gehe davon aus, dass Pearson da noch einen ordentlichen Lauf nimmt. Also ich halte von ihm allein, ich meine, das war ja ganz andere Voraussetzung. Ich meine, bei Caio, da wusste das keiner genau, da hat sich jeder nur aus YouTube-Scouting verlassen. Jetzt bei Pearson waren andere Scouts am Werke, auch Leute, die durchaus was können. Ich erinnere da nur den FC Chelsea. Da brauche ich jetzt, habe ich nicht die größten Sorgen, aber da muss ich auf jeden Fall erstmal in der Bundesliga einfinden. Dass das Tor jetzt gemacht hat, war grandios. Ich würde es auch sofort als Tor des Monats wählen. Da brauchen wir mich dreimal nachts wecken und dann rufe ich 10 Mal an. Also das würde ich sofort tun. Aber das kann jetzt nur der Startschuss für eine gute Entwicklung sein. Zum Glück hat die uns 3 Punkte gebracht.
So sieht's aus. Mhm. Und vorher ja schon das 1-0, sind wir ehrlich, um mal kurz aufs Spiel von Hamburg nochmal zurückzukommen, war auch nur aus einem Fehler der Abwehr von Hamburg entstanden. Das war ja nicht schön rausgespielt. Also das war eine Standardsituation und ein absoluter Bock von der Abwehr von Hamburg hat uns im Endeffekt 3 Punkte gebracht.
Richtig, ja, da gab es ja einen Spieler, der neu reinkam, der Kleber.
Genau, ja.
Und der hat eine, relativ präsente Rolle in der Partie gehabt. Nochmal ganz kurz.
Naja, also den hätten sie einfach vorne in die Offensive stellen sollen und ihn von seinen Defensivaufgaben entbinden sollen, dann hätte das Spiel vielleicht auch für Kleber einen guten Lauf genommen. Hat ja vorne 2, 3 Chancen gehabt, Kopfball. Ja. Ja. Da wurde es immer gefährlich. Leider wurde es für Hamburg halt auch gefährlich, wenn er hinten war.
Der Typ ist auch nicht so schlecht. Also ich glaube, wenn er sich ein bisschen einspielt, dann wird es noch. Aber das ist halt sein erstes Spiel jetzt, glaube ich, gewesen für den HSV. Und dann ist es halt gleich eine Drucksituation. Dann spielst du uneingespielt mit Mitspielern zusammen. Dann sieht es halt auch manchmal bitter aus, zu unserem Vorteil.
Was ich mich da halt auch gefragt habe, was bringt dich auf die Idee, einen Jonathan Tah nach Düsseldorf auszuleihen und dir dann einen Kleber zu holen? Das habe ich mich das ganze Spiel über gefragt, was zur Hölle muss man machen, wenn man einen der talentiertesten Innenverteidiger in der eigenen Jugend großzieht, den dann nach Düsseldorf in die 2. Liga zu schicken und dir so einen Typen wie einen Kleber zu holen, der hinten für Gefahr sorgt, anstatt die Defensive irgendwie mal zu organisieren, zu stabilisieren und Lücken zu schließen.
Das ist eine gute Frage, denn ich meine, wenn man die Berichte aus der 2. Liga sieht oder auch hört, weiß man ja, dass Jonathan Tah eine durchaus ziemlich gute Rolle in der 2. Liga spielt momentan. Und dann ist die Frage natürlich umso berechtigter. Ne? Denn Kleber, bei allem Respekt, der wird schon ordentlich spielen und ich denke, da ist auch noch Potenzial nach oben. Aber du nimmst halt jemanden raus aus der Mannschaft, Jonathan Tah, auch glaube ich deutschsprachiger Spieler, beziehungsweise ist ja deutscher U-Nationalspieler, ja, der auch wirklich unglaublich viel Potenzial hat. Liverpool war auch mal dran. Und setzt dann jemand anderen da rein. Das ist also, das kann man nur als Clownerie bezeichnen, aber dafür ist der HSV ja bekannt. Ja.
Weißt du, man könnte jetzt Parallelen zu Kempf ziehen, aber das ist eine völlig andere Ausgangssituation. Wir waren einfach in der Innenverteidigung gut besetzt und er hatte bei uns wenig Chancen und ich glaube auch, dass ein ganz großer Unterschied zwischen Kempf und Tah ist. Und auf der anderen Seite, beim Hamburger SV, wäre einfach Bedarf da gewesen. Und da gebe ich den einen ab, der wirklich hochtalentiert, jung, eigene Jugend ist und auch gute Spiele abgeliefert hat. Der hat ja letztes Jahr fast Stamm, oder eigentlich hat er einen Stammplatz gehabt. Und den gebe ich dann ab und hole dafür einen teuren Kleber aus Brasilien. Also, verstehe ich nicht. Naja, das sind die Probleme, die sie im Rautenradio besprechen können.
Genau.
Wir haben ja noch eins, zwei eigene.
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, so kann die Eintracht sich trotzdem nicht mehr präsentieren. Ich meine, das waren jetzt unverdiente, für mein Dafürhalten unverdiente 3 Punkte. Wir müssen die mitnehmen. Wir haben oft auch schon, ich erinnere an Augsburg, auch Punkte schon liegen lassen, die irgendwie verdient waren. Wie gesagt, Elfmeter brauchen wir nicht nochmal besprechen. Das war sehr unglücklich. So haben wir aus den letzten 3 Spielen 5 Punkte geholt. Und allein so hat sich das gar nicht so verkehrt an.
Wenn du allein die Ausbeute an Punkten ansiehst, glaube ich, können wir echt zufrieden sein. Aber bei mir bleibt einfach so dieser Beigeschmack dabei, dass ich halt echt ein richtig beschissenes Spiel gesehen habe. Und jetzt auch, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal sage, dass mir diese defensive Ausrichtung, die mehr als einmal bei mir den Namen Funkel im Kopf hervorruft, überhaupt nicht gefällt und dass ich das einfach nicht sehen will. Und dann kommen halt so Vereine wie Hamburg daher, die uns total in die Karten spielen, die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Spiel selber richtig aufzuziehen und dafür einfach noch ein bisschen Qualität fehlt und dann einfach in unsere Defensive reingeschickt werden und wir warten dann, bis irgendwann der Ball mal günstig liegt und Piasson einen Freistoß schießen kann. Das kann doch nicht unser Anspruch sein. Das ist doch nicht wahr.
Ja,
und das ist einfach das, was mich total abfuckt, auch wenn ich im Moment sehe, wir sind auf Platz 7. Wenn Köln kommt, ist das eine völlig andere Nummer. Köln wird nicht nach Frankfurt kommen und mit Hurra-Fußball nach vorne stürmen und der Meinung sein, sie müssten jetzt hier mal zeigen, wie schön man durch ein Mittelfeld gehen kann. Die werden auch gucken, dass sie hinten erstmal stehen und werden versuchen, Frankfurt das Spiel machen zu lassen. Aber dazu sind wir momentan gar nicht in der Lage.
Das auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Du schlägst also hier in die gleiche Kerbe, wie es auch der Stefan Krieger vom Block G gemacht hat, der auch eigentlich gemeint hat, naja, gut, also wenn ich das jetzt mal frei zusammenfasse, ist ja schön und gut, wir sind erfolgreich, aber es ist halt nicht mein Fußball, den ich von der Eintracht mega erhoffe.
Also ich würde es nicht so drastisch formulieren wie er, weil er hat ja in seinem Blog tatsächlich geschrieben, dass er momentan eher ein Sympathisant ist, aber kein Fan der Eintracht sein kann. Ganz so dramatisch sehe ich das natürlich nicht, aber ich muss ihm eigentlich zu 100% recht geben. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir das hier noch nicht gesagt haben. Ne? Also dass der Fußball, den wir im Moment spielen, dass das in Mainz vielleicht mal okay war, dass viele beschissene Schiedsrichterentscheidungen dabei waren, auch klar. Aber dass wir viel zu weit hinten stehen und viel zu defensiv da sind und dass wir vom ersten Spieltag an das glorreiche Schafsystem am Fragen sind, wo es ist, wann es kommt, wann wir es sehen, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Von daher, da hat der Stefan schon recht. Ist nicht.
Ja. Nee, das ist es. Ja, es ist. Ich meine, wir können jetzt gleich wieder das nächste Spiel Köln besprechen, wo sich das auf jeden Fall ändern muss. Das können wir gleich noch tun. Der Marc hat eben bei Twitter was eingeworfen. Da würde ich ganz gerne mit euch noch drüber sprechen. Das war auch auf meiner Liste. Wir haben eben schon über Kleber relativ ausführlich gesprochen. Ihr habt auch die Tätigkeit, also für meinen Dafürhalten zumindest die Tätigkeit gesehen, die er begangen hat gegen Aigner. Oder war das für euch keine? War das eine? Wie ist eure Meinung dazu?
Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also Aigner sitzt da irgendwie auf dem Boden und versucht da im Sitzen den Ball noch irgendwie zu spielen und das ist halt auch irgendwie ein Gewusel. Ich weiß jetzt nicht, ob er eben absichtlich da dann irgendwie vor und hinter tritt oder was
auch. Also absichtlich getreten hat er auf jeden Fall. Und das, allein der Versuch ist ja eigentlich auch schon strafbar. Von daher war es für mich eine, auch wenn er am Ende des Tages wahrscheinlich den Ball getroffen hat und es deswegen nicht gepfiffen wurde. Aber der hat ganz klar, Aigner liegt am Boden und der holt ganz klar 3-mal aus und tritt 3-mal zu, ob da jetzt der Ball gelegen hat oder am Aigner sein Arsch oder sein Oberschenkel oder weiß der Henker was, war das ausgeholt und reingetreten.
Also gerade beim letzten Mal sehe ich es absolut genauso wie du. Also beim dritten Mal, also wo er dann wirklich wie, also das ist wie auf dem Schulhof, da haut er das Ding einfach, das ist dem scheißegal, ja. Regeln, naja, Fußball, wie auch immer. Vielleicht will er irgendwie versuchen, den Ball zu spielen, aber das sieht einfach verdammt blöd aus. Dass er da keine Karte bekommen hat, für mein Dafürhalten, hat er Glück gehabt.
Wahrscheinlich es gab auch nur, ja dann sogar...
Wahrscheinlich auch nur, weil es der Schiri in dem Moment einfach nicht gesehen hat. Wenn der es gesehen hätte, hätte er es pfeifen müssen.
Ja.
Aber in der Situation gab es doch sogar Freistoß für Hamburg wegen Ballsperren vom Aigner, oder?
Ja, richtig.
Genau.
Das ist natürlich wobei dann wirklich aber, total erhoben.
Wobei das aber nachträglich noch geahndet werden könnte, wenn es tatsächlich eine Tätigkeit war, weil die Szene ja vom Schiedsrichter nicht bewertet wurde. Was der Schiedsrichter bewertet hat und was er gepfiffen hat, war, Aigner sperrt den Ball. Mhm. Aber der Tritt, der wurde weder gepfiffen, die Frage ist, ob er es gesehen hat. Das heißt, es wäre eigentlich möglich, hier im Nachhinein nochmal eine Sperre zu verhängen, wenn man sich die Bilder anguckt und zu dem Ergebnis kommt, dass es eine Tätigkeit ist.
Ja, korrekt. Aber ich denke mal, die Verantwortlichen vom HSV haben ihn dementsprechend wahrscheinlich jetzt auch schon geimpft. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Trainer dann jetzt immer auch auf ihn zukommt und sagt, hier, so kannst du halt jetzt in Deutschland nicht spielen. Weißt du, vielleicht schiebe ich das auch ein bisschen auf Unerfahrung, mangelnde Erfahrung in der Bundesliga oder so, weil ich meine, bei der Bundesliga wird ja auch alles ein bisschen kleinlicher gepfiffen, ja. Kann sein, dass es damit zusammen, also böse Absicht würde ich ihm nicht unterstellen, aber es sieht einfach mega dämlich aus und in unglücklichen Situationen bekommt er dafür die rote Karte. Sowas kann er sich auf jeden Fall nicht nochmal erlauben. Ja. Aber Aigner wurde ja nicht dadurch verletzt, insofern Glück gehabt, sage ich mal, ne?
Ja.
Ja, gut, okay, wir können jetzt schon gleich zum Spiel gegen Köln gehen. Wie gesagt, das muss sich grundsätzlich ändern. Also so kann die Eintracht zu Hause nicht auftreten.
Stimmt.
Definitiv nicht. Also Köln, ganz andere Mannschaft, ganz andere Spielweise. Wie Alex schon sagte, die werden nicht versuchen, irgendwie da jetzt auf Biegen und Brechen ihr Spiel zu machen, sondern die werden uns da schon erstmal irgendwie ein bisschen kommen lassen und das ist halt nichts, was uns im Moment in der Konstellation in irgendeiner Art und Weise liegt.
Hoffentlich dann aber wieder in altbekannter Innenverteidigung. Zambrano scheint ja die Woche wieder trainiert zu haben oder heute wieder trainiert zu haben mit der Mannschaft. Hoffen wir mal drauf und ich denke, das gibt der Mannschaft dann auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, wieder ein bisschen höher zu stehen. Dieses extrem tiefe Stehen, muss ich wirklich sagen, beziehe ich ein bisschen darauf, dass einfach kein Vertrauen in die Innenverteidigung oder auch in die Abwehrreihe hinten besteht, sonst würdest du, denke ich, generell diese Mannschaft auch ein bisschen offensiver aufstellen. Auch vielleicht, dass eben ein neuer Torwart drin ist. Wiedwald strahlt vielleicht jetzt auch noch nicht das Vertrauen aus wie ein Trapp, der jetzt im Endeffekt schon monatelang mit der Mannschaft da auch wieder trainiert hat und da die Leute sich kennen. Ist natürlich so eine Sache, ist das jetzt im nächsten Spiel gleich schon besser? Ich hoffe es natürlich. Und René, wie du schon sagst, ist natürlich das Wichtigste, dass da ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Druck von hinten kommt, weil so wird das sonst gar nichts.
Aber das ist ein guter Punkt, Dennis. Denn das ist ja ganz klar. Wiedwald, der war immer im Training dabei, aber in der Spielsituation ist eine andere. Und dann darfst du auch nicht vergessen, Medojevic, der ist auch noch nicht so lange im Team. Ja. Und jetzt war er, glaube ich, so sah es mir zumindest aus, jetzt gegen den HSV, einziger wirklicher defensiver Mittelfeldspieler. Das muss ich natürlich auch erstmal einspielen. Ne?
Ja.
Finde ich aber eigentlich ganz gut. Also hat mir gut gefallen. Mir gefällt auch Medojevic gut. Was mir nicht gefällt, ist dann alles, was vorne weitergeht. Hasebe war im Spielaufbau wirklich grottenschlecht und das ist genau das, wo ich ihn eigentlich sehe. Da hat mir gegen Mainz ein Inui schon besser gefallen. Also ja, da kommt halt nach Medojevic kommt's halt nicht.
Mhm. Und Ijovski war ja auch ein Totalausfall, fand ich zumindest.
Ja, war es auch so.
Und dann siehst du halt blöd aus und dann geht halt nichts nach vorne. Ne? Also die Eintracht muss sich auf jeden Fall gegen Köln was überlegen, wie sie ihr Offensivspiel so gestaltet, damit auch mal ein paar Aktionen wieder nach vorne kommen. Ja? Also ich meine, so wie die erste Hälfte gegen Mainz war, so kann man das auch gegen Köln machen, denn dann funktioniert das einigermaßen. Ne? Man muss halt hinten sicher stehen. Aber aus dem Spiel gegen den HSV sollte man trotz des Sieges halt nur primär negative Punkte herausziehen, die es zu bearbeiten gilt. Ist ganz klar. Auch ein Aigner, ich weiß nicht, vielleicht ist er momentan einfach noch nicht so wieder der Alte, wie er war, aber das sah nicht so gut aus.
Nee, nicht so unbedingt. Also da hatten wir schon bessere Zeiten von ihm gehabt. Ja. Aber gut, vielleicht fehlt da jetzt auch einfach noch so ein bisschen das Zusammenspiel mit der Mannschaft an der Stelle.
Na, ich hoffe mal einfach, dass der Dennis recht hat mit seiner Theorie. Wobei ich das, ja, ich glaube halt, dass eher die Qualität nach vorne fehlt und man deswegen sich auf die Defensivaufgaben konzentriert, weil die in dem Moment halt auch wichtiger werden. Aber naja.
Ja, gut, aber du musst dich halt auch irgendwann einfach nochmal um das Offensivthema kümmern, weil irgendwoher müssen die Tore ja auch kommen. Ja. Wenn wir jetzt, damit sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, uns drauf verlassen könnten, dass wir aus jedem Spiel aus 10 Standards 2 Tore machen, dann würde ich sagen, okay, die Standards kommen und dann generieren wir halt unsere Tore dadurch, aber das ist halt auch nicht.
Ja, Fakt ist halt, dass du merkst, das wird eine schwierige Saison. Das ist halt genau der Punkt. Die Eintracht ist de facto noch nicht so eingespielt. Ich meine, da muss man überlegen, wie oft eigentlich im Kader wieder was wechselt, ja, wie oft sich da Neuerungen ergeben. Auch durch unglaublich viele Verletzte, das ist ganz klar. Aber dann, da ist natürlich jetzt auch kaum Ordnung drin. Das wird eine schwierige Saison, dass wir jetzt halt mit so vielen Punkten relativ auf dem 7. Platz relativ gut stehen. Das ist schön. Aber der Einbruch kommt noch. Wenn die ganzen anderen Teams einigermaßen eingespielt sind, müssen auch wir sehen, dass wir nach vorne kreativer zu Werke gehen.
Ja, vor allen Dingen die schweren Spiele kommen ja noch. Wir hatten ja jetzt von den wirklichen größeren Mannschaften noch nichts da gehabt. Wir haben ja bis jetzt eigentlich nur mit Mannschaften gespielt, die eigentlich so mit uns um die Mittelfeldplätze kämpfen. Ja, mal ein bisschen mit Ausnahme von Schalke, die vielleicht höhere Ansprüche haben. Hamburg würde ich da nicht von ausnehmen.
Wir hatten Wolfsburg noch, oder?
Ah ja, genau, Wolfsburg, stimmt.
Ja, haben wir auch einen Unentschieden ergaunert.
Ja.
Ich meine, das ist momentan dieses Ergaunern, ne? Ich meine, gegen Wolfsburg dürfen wir auch nicht vergessen, war es ziemlich knapp. Ja, hätte Maler und da, ich sage immer Maler und da heißt wahrscheinlich Maler und da. Naja, aber wie auch immer. Hätte er das Ding am Ende gemacht, hätten wir es auch verloren. Also wir haben jetzt schon einige knappe Partien gehabt, das merkt man. Aber so wird es halt die ganze Saison nicht gehen. Das geht halt jetzt so, weil jetzt auch Wolfsburg noch nicht wirklich eingespielt war. Andere, auch Schalke kommt jetzt ja langsam erst. Ich meine, der Derby-Sieg, da gehe ich von aus, der gibt einigermaßen wieder Selbstvertrauen. Und da können wir froh sein, dass wir die Woche zuvor das Unentschieden uns geholt haben.
Sehe ich genauso, ja. Besonders hast du eben die Problematik bei denen auch gehabt mit den Verletzten und der Uneingespieltheit. Das ist bald dann auch wieder vorbei. Also da kommen manche Verletzte jetzt wieder zurück, die definitiv, oder auch Leute, die jetzt erst in den Spielfluss richtig reinkommen. Da spielt Schalke ganz anders. Da können wir nicht mithalten, denke ich. Da sind wir wirklich, können wir zufrieden sein, dass wir da einen Punkt geholt haben.
Ja. Naja, ja, was meint ihr denn gegen Köln? Es ist ja ein super, super toller Spieltag. Es ist Samstag, 18.30 Uhr. Der Marvin hat nichts zu kritisieren. Es ist nämlich auch noch so, da ist es schon wieder dunkel, dann fällt es auch nicht so auf, wenn ich mal einen Apfelwein trinke. Ich habe ja schon gemerkt, ich werde ja hier bei Twitter, hier wird mir ja schon immer unterstellt, ich würde Alkohol trinken im Stadion. Ja,
ja, du sagst ja auch jede Woche, dass du Alkohol trinkst.
Ja, das mache ich, aber zuletzt habe ich, gut, okay, jetzt am Dienstag wurde mir der ein oder andere, aber meistens sogar davor ausgegeben, aber ich kann mich an die Woche davor erinnern, in Augsburg, da habe ich nur Wasser getrunken, also.
Ja, aber du hast ja auch bei Twitter mittlerweile echt so einen kleinen Fanclub, ne? Wenn ich das so beobachte. Da gibt es so ein paar Stalker-Bilder, wo da Leute dann von oben fotografieren. Ich habe den Marvin gesehen. Also bin ich manchmal schon ein bisschen, neidisch. Also da gucke ich, ja, da gucke ich ein bisschen neidisch zu mir rüber und da denke ich mir immer, Mensch, guck mal, der Marvin hier, was der hier für eine Fancrowd hat.
Naja, ich weiß nicht, ob das eine Fancrowd ist oder ob ich da besonders kritisch beäugt werde, aber liebe Zuhörer, ich habe keine iCloud.
Zum Glück, ja.
Ja, das ist, wer weiß, wofür das gut ist. also klar, Spielzeit ist natürlich grandios, ja. Das ist wunderbar. Ich glaube, auch mit den zwei Mannschaften gegen Köln zu spielen, ist natürlich auch immer eigentlich was Schönes. Die kommen ja wahrscheinlich jetzt auch nicht nur mit 20 Fans angereist, sondern da werden ein paar mehr sein. Da wird schon eine ordentliche Stimmung im Stadion sein. Aber es wird halt spielerisch kein Hochglanzspiel werden.
Also ich denke auch, dass man da nicht davon ausgehen kann, dass da viele Tore fallen im Endeffekt. Gerade Köln ist ja auch nicht dafür bekannt in der Saison bis jetzt.
Die haben ja in den letzten 4 Spielen auch kein einziges davon gewonnen. Ja? Also die haben ja bislang auch nur einen Dreier eingefahren und ansonsten irgendwelche Unentschieden. Ich meine, gut, klar, jetzt am letzten Spieltag gegen die Bayern, was willst du da
als Köln
ausrichten? Ja, also da kannst du froh sein, wenn der wenn du nicht allzu hoch verlierst und nicht vollkommen bescheuert dabei aussiehst, aber 3 Punkte holst du da halt auch nicht.
Ja, das Ding ist halt auch, daran siehst du ja auch, die haben ja super lange hinten auch die Null gehalten. Das hat bis Bayern gedauert, bis die erstes Gegentor kassiert haben, oder?
Ja.
Oder gab es vorher nochmal eins?
Nee, und dann waren dann immer so 0-0 unentschieden Dinger.
Genau, und dann aber auch nur 2 geschossen. Das heißt, die haben 6 Spieltage hinter sich gebracht, ohne ein Tor zu kassieren, aber auch nur mit 2 geschossenen. Also das ist halt schon auch eine Kunst. So, und jetzt stell dir mal vor, ein total defensiv ausgerichteter, was man damit ja einfach mal unterstellen kann, FC Köln spielt in Frankfurt gegen eine Mannschaft, die so auftritt wie letzte Woche gegen Hamburg, dann weißt du schon, was dein Stündlein geschlagen hat am Samstagabend. Kannst du froh sein, wenn du ein Bier in der Hand hast. Hast du wenigstens noch ein bisschen was vom Abend.
Ja, eigentlich musst du dich mit 3 Tonnen Kaffee und 2 Red Bull bewaffnen, dass du nicht irgendwann in den 90 Minuten vor Langeweile wegknackst.
Ja.
Ja. Und auf jeden Fall Stendera und Piasson spielen lassen, denn jeder Freistoß, der direkt geschlagen werden kann, sollte dann auch aufs Tor kommen, ja?
Und Inoue nicht in die Nähe einer Eckfahne lassen, zumindest nicht mit einem Ball.
Das genauso sind es die Mittel einer mittelmäßigen Bundesliga-Mannschaft. So müssen wir agieren. Okay, die Woche davor, vor Bayern, hat ja auch Hannover 1-0 gegen Köln gewonnen. Also von denen könnten wir uns vielleicht auch ein kleines Beispiel nehmen, wie die das so gemacht haben. Aber wir müssen das jetzt ausnutzen, weil das ist wirklich so, die haben ja auch einen richtig guten Torhüter da drin. Der Timo Horn, das ist keine Laufkundschaft. Das ist einer der vielen guten deutschen Torhüter. Und da müssen wir halt sehen, dass wir das irgendwie knacken, und am besten klappt es mit Standards. Das sind unsere Waffe. Wenn es schon im Spiel heraus nicht funktioniert, muss es durch Standards funktionieren.
Ja, unsere Waffe Standards. Also
die theoretische Waffe. Ja, also ich meine, wir haben es gesehen, dass es geht, also müssen wir es halt auch umsetzen. Aber da stimme ich euch zu, da kann es nicht nochmal so sein, dass ein Stendera überhaupt keine Rolle spielt. Also noch nicht mal eine Rolle. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass er jetzt in der Anfangsformation stehen muss. So weit gehe ich nicht. Aber dass er zumindest eine Option auf der Bank sein sollte, ist für ein Spiel gegen Köln absolut zu empfehlen.
Ich würde sogar tatsächlich nochmal einen Schritt weitergehen. Ein Stendera auf der 10 machst du nichts mit verkehrt. Und wenn du dir mal anguckst, was ein Meier auf der Position leistet, da steht er dem in nichts nach. Also ich sehe ja mittlerweile in Inoue lieber da als in Meier. Da kommt halt auch nichts. Meier ist kein Kreativspieler. Der ist so kreativ wie meine Oma, wenn du deren Farbkasten in die Hand drückst.
Das ist halt auch nicht seine Position. Du kannst es ja eigentlich normalerweise von ihm auch gar nicht verlangen, weil er der Knipser ist. Ne? Und genau. Das ist halt einfach so. Er ist der Knipser, Schluss, aus dem Haus. Und das macht er grandios. Das macht er wie bei der Eintracht kein Zweiter. Und da gibt es auch, aber dass du ihm halt so eine Position versuchst aufzudrängen, führt halt nicht zu Erfolg. Das wird es dann in Klose, würde das auch nicht gut hinbekommen. So ist es halt einfach.
Ja
und du merkst halt auch, dass er jetzt gerade am Ende gegen Hamburg da einfach auch fertig war. Ich glaube, dem stecken jetzt auch, weil der noch nicht so 100% fit ist, die Spiele in der Woche so ein bisschen in den Knochen. Stendera ist halt einfach auch ausgeruht und der ist motiviert. Ja.
Ach, und der ist 19. Die sind immer fit.
Mhm. Wenn sie und nicht gerade verletzt sind.
Ja.
Ja.
Okay.
Könnt ihr euch daran erinnern, als ihr 19 wart, wart ihr da mal müde? Niemals.
Naja, müde, wenn ich gerade vom Feiern kam.
Ja, aber dann hast du eine Stunde geschlafen, dann bist du weiter feiern gegangen. Genau, und nicht hier so wie, keine Ahnung, der Meier ist ja eher unsere Altersklasse. Wenn wir heute feiern gehen, dann brauchen wir erstmal 3 Wochen Urlaub.
Ja, stimmt.
So ist es, ja.
Stimmt allerdings. Ja, ich könnte
und eine Ladung Ibo 400, vor dem Feiern schon.
Ich könnte ja jetzt einen Schwenk aus dem Leben von Dennis und mir erzählen, aber...
Das hat auch nie wieder was mit Alkohol zu tun und du würdest damit nur wieder irgendwelche Vorurteile bestätigen. Also. Du
müsstest mal rauspiepen am Ende.
Ja, ich weiß nur, mit 19 waren wir noch in der Schule. Und die eine oder andere Chemiestunde, ne? Naja, egal. Oder setz dich mal bitte nach hinten, ja, du riechst so. Aber egal, das hat jetzt hier nichts verloren. Das soll ja jetzt hier kein privater Podcast werden, sondern wir wollen uns themenbasiert noch dem FC Köln widmen. Wie sieht denn eure Aufstellung dann aus?
10 Mann auf dem Platz und einer im Tor.
Das wollte ich hören.
Da
sieht man mal, was wir hier für ein Kompetenzzentrum sind.
Das ist halt momentan auch alles so wild gewürfelt. Du weißt ja nicht, wer sich jetzt irgendwie da bis Samstag noch den Zehennagel bricht.
Ja.
Die fallen ja alle.
Ich gehe mal davon aus, dass Stand heute Zambrano wieder fit ist.
Genau.
Also ich muss ja mal sagen, dass mich ein Chandler immer mehr überzeugt.
Ich kann ihn mir beim Laufen nicht angucken, aber ansonsten, ja.
Ja, das ist halt, wie gesagt, also zum Ansehen ist das nach wie vor nichts, wenn der mit seinem typisch für dunkelhäutigere Frauenarsch durch die Gegend läuft, ist halt schon schwierig, aber also was der spielt, ist nicht schlecht, das gefällt mir. Von daher, der steht da hinten. Genauso wie ein Zambrano, wenn er fit ist, und auch für mich ein Anderson, der Vorteile gegenüber einem Russ hat. Mhm. Wer mir nicht gefällt, ist Otschipka. Aber offensichtlich sehen wir da keine Notwendigkeit, irgendwas zu tun oder nochmal irgendwen zu verpflichten. Und offensichtlich scheint uns das, was Otschipka tut, zu gefallen. Keine andere Option, wird er auch spielen müssen, freut mich nicht.
Mhm. Ja, was hältst du davon, wenn wir sagen, okay, Otschipka, hier alles schön und gut, nee, raus die Maus, Injovski vorne war nix, also Injovski nach hinten ziehen, Chandler auf Otschipka-Position, Injovski auf Chandler-Position, wäre das nicht eine Idee?
Nochmal langsam, da waren mir zu viele Cheese dabei.
Tai-Chi. Nein, ich habe einfach nur gedacht, Chandler auf die Otschipka-Position und für Chandler dann Injovski rein, weil Injovski hat mir vorne nicht gefallen, hinten aber relativ solide. Und dafür Otschipka raus. Also Chandler links, Otschipka raus und Injovski rechts.
Der geht. Ich einverstanden.
Ja.
Mhm. Wäre doch eigentlich mal eine Idee, weil wie gesagt, Injovski war vorne verloren, hat gegen Hamburg überhaupt nichts, keine Akzente gesetzt, ist aber nicht so dramatisch. Also wirkt nicht so lethargisch wie ein Otschipka.
Ja. Ja.
Und dann hättest du automatisch einen Platz für einen von euch gewünschten Spieler und das wäre jetzt zum Beispiel Stendera oder Pierson. Ich glaube, Stendera bekommt von euch eher die Pluspunkte.
Ja, definitiv.
Zumindest würde ich ihn mir gerne mal angucken. Es geht ja auch mal darum, so einem jungen Spieler mal die Chance zu geben, von Anfang an zu spielen. Pierson hatte die Chance schon, hat sie nicht unbedingt genutzt. Jetzt wäre eigentlich Stendera mal dran.
Und es ist ja jetzt auch nicht so dramatisch, denn am Ende des Tages ist es halt auch nur ein Aufsteiger. Ne? Ein Aufsteiger, der jetzt nicht der torgefährlichste Verein ist der Welt, ja, und den du besiegen kannst. Das ist der selbsterklärte Ziel ist ja nicht Abstiegsplatz und das ist Platz 15. Das finde ich einigermaßen realistisch. Das finde ich für Kölner Verhältnisse auf dem Boden geblieben. Und das schließt nicht ein, dass man gegen die Eintracht Punkte holen muss. Also können sie die ruhig in Frankfurt lassen.
Hätte ich nichts dagegen, ja.
Klingt jetzt erstmal alles sehr nachvollziehbar und würde ich mir auch in der Konstellation einfach gerne mal angucken. Ich meine, wir sind jetzt halt auch noch ganz am Anfang der Saison. Wir können jetzt noch was ausprobieren. Ja? Ab dem 30. Spieltag hast du keine Luft mehr für irgendwelche Versuche. Ja? Da muss es halt sitzen.
Obwohl du sagen musst, gegen Köln solltest du eigentlich punkten, im Idealfall 3 Punkte. Diese Spiele, wo du wirklich ausprobieren kannst, die kommen, denke ich, noch gegen, sag mal, Leverkusen, gegen die Bayern, gegen Dortmund. Da holst du im Normalfall nicht wirklich was. Da kannst du wirklich mal testen, ob da was geht. Gegen Köln würde ich schon gerne was sehen, aber der Trainingseindruck, wir haben ja jetzt schon lange genug drüber gesprochen, aber irgendwas scheint ja da mit dem Stendera nicht zu stimmen. Ob man dann natürlich sagt, gut, wenn das wirklich da alles nicht passt, dann sage ich halt dann doch lieber, bevor da ein Spieler spielt, der anscheinend das System komplett sabotiert, dann lassen wir es halt dabei bei der alten Ausstellung, obwohl Injovski, wie der Marvin schon richtig gesagt hat, vorne wirklich alles andere als gut ausgesehen hat.
Aber was sollte er denn an dem Spielsystem sabotieren?
Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht läuft er noch weniger nach hinten, vielleicht macht er noch weniger nach hinten mit. Ich kann es ja nicht sagen. Das System, hat ja die Alex vorhin schon richtig gesagt, ist ja sehr auf die Defensive eingestellt. Vielleicht gefällt ihm nicht, dass er eventuell nur bis zur Mittellinie mitläuft und nicht bis an 16 Meter. Wäre natürlich ein Grund vielleicht, dass er da einen Eindruck vermittelt hat, er hat keine Lust, diese langen Wege bis hinten zu gehen und wieder vorne mitzuspielen. Wäre eventuell ein Grund, ich weiß es
vielleicht
ja auch nicht.
Vielleicht hat Stendera aber das gleiche Problem, was wir auch haben, nämlich, dass er kein System sieht.
Ja, aber was der Dennis schon sagt, kann schon sein. Arbeit gegen den Ball, ne? Also immer versuchen, halt Druck zu machen. Vielleicht ist er da einfach noch nicht angekommen. Das wissen wir nicht. Ich würde aber gerne mal dazu auch mal eine Reporterfrage einfach mal irgendwie hören, ja. Also ich meine, das sind Dinge, die noch gar nicht, Themen, die noch gar nicht bearbeitet wurden. Da kann der hessische Journalismus auch mal sich ein Beispiel an unseren investigativen Fragen nehmen und diese aufgreifen und dann vielleicht bei HR oder bei der Rundschau mal behandeln. Würde mich freuen.
Schick doch mal einen Fragenkatalog ein.
Ja, den Fragenkatalog, das ist genauso wie diese komische Leserpost, die die FAZ immer bekommt mit, und die wird gleich geschreddert, schätze ich mal. Ja?
Also, ja, die nehmen doch sowieso nur hauseigen geschriebene Briefe, die nehmen doch keine Briefe von außen.
Also ich weiß nicht, ob das so, wir können es ja mal bei Twitter versuchen.
Ja, hervorragend, großes Kino.
Da hat mir doch letztens der Eintracht-Account geantwortet.
Erzähle uns von deinem Schicksal.
Es fällt mir gerade erst wieder ein, wie war das denn? Irgendjemand hatte mich gefragt gehabt, ach hier, der Ali Pascha. Ich hatte irgendwas getwittert mit dem Hashtag Eintracht und da hatte er mich gefragt, wieso ich manchmal mit SGE als Hashtag und manchmal mit Eintracht twitter. Und da hatte ich gesagt, naja, eigentlich twitter ich immer mit Hashtag Eintracht, es sei denn, mir fehlen mal ein paar Zeichen, dann nehme ich auch schon mal nur SGE. Und daraufhin mischte sich auf einmal aus dem Nichts heraus, obwohl er gar nicht angesprochen war, der Eintracht-News-Account ein und sagte, der offizielle Hashtag der Eintracht ist Hashtag SGE. Wenn es der Platz erlaubt, dann nehmen sie auch noch Hashtag Eintracht.
Ach, die geben dir jetzt Regeln, wie du offiziell twittern sollst. Haben die nicht gleich auch noch eine Statistik hinterhergehauen, genau, wie viele Tweets pro Sekunde mit SGE erfolgreich irgendwie pro Spiel getwittert werden oder irgendwas. Machen also die eine Vollmeise?
Ja, ich fand's ja schon mal beachtlich, dass die sich tatsächlich an Kommunikation beteiligen auf diesem Twitter-Medium.
Nein, das hat nichts mit Kommunikation zu tun. Das
genau, weil das ja eigentlich gedacht ist für einen einseitigen Kanal.
Ja, das ist, ja, also die haben doch, also, ach, da fehlen mir ja sämtliche Worte. Das ist ja jenseits von allem.
Ja. Ja. Ich hätte ja fast gesagt, irgendwie, das wäre gutes Monitoring, aber da würde mir energisch widersprochen werden, glaube ich.
Naja, also sowas zu sehen ist jetzt schon mal nicht verkehrt, aber die Art und Weise, wie die da drauf reagiert haben, also da können die schon mal noch so ein bisschen die Schulbank drücken, glaube ich. Aber gut, das war jetzt nicht...
Kurzer Exkurs.
Genau. Wir waren, glaube ich, noch immer bei dem Thema Aufstellung gegen Köln.
So ist es, ja. Wir waren stehen geblieben, Stendera eventuell vorne, falls wir Injoski raus und hinten umstellen. Nee, Injoski sollte für Oczipka dann kommen, ne, im Endeffekt. Marvin, du hattest ja diese Idee mit Chandler.
Chandler links, Injoski rechts, genau, in der Mitte, Zambrano, Anderson.
Ja, perfekt. Das ist auch echt so eine Innenverteidigung, die mir nie Kopfschmerzen, also nicht mehr Kopfschmerzen bereitet. Momentan, Anderson hat sich in diese Saison richtig gut reingespielt. Das sieht ordentlich aus und zusammen mit Zambrano ist das das Gebilde, was mir durchweg die wenigsten Sorgen bereitet.
Ja, und davor?
Ja, wie gesagt, davor würde ich also jetzt
Medojevic,
ich fand ihn ganz gut. Also ich muss echt sagen, der Medojevic...
Der macht sich da auch alleine gut. Wir hatten das letzte Mal schon gesagt, dass wir gerne mal nur eine 6 sehen würden. Das hat der Schaf soweit schon mal erhört. Stellt aber dann vor, diese einzelne 6, zwei weitere 6er, was dann wiederum nicht so im Sinne des Erfinders war.
Ja, er hat es probiert.
Medojevic als alleiniger 6er finde ich eine Option.
Ja.
Auf jeden Fall. Also da hat der Schaf uns zwar gekonnt ausgetrickst, ne, wie man das als alter Fuchs so macht, ja, aber das war schon okay. Ja, ansonsten würde ich halt auf die eine Seite würde ich Oczipka stellen, würde ich trotzdem nochmal weitermachen. Also da, nicht What? Oczipka, Aikman
natürlich. Ich wollte gerade sagen, da reden wir eine halbe Stunde dann raus, dann nein, nein, dass der weg muss und dann holst du dir nochmal
nee,
rein.
Nee, das ist...
Ach, Schock.
Ja, nee, das, weil ich die auf ähnlichem Leistungsniveau gegen HSV gesehen habe, konnte man die mal verwechseln. Nee, auf rechts würde ich Aigner stellen, auf links würde ich dann mal echt probieren. Na gut, komm, probierst du es mal mit dem Stendera. In der Mitte trotzdem noch Hasebe und vorne würde ich auch einen Meier drin lassen und Seferovic und dann läuft's. Also ich würde gar nicht zu viel umstellen. Ja,
also das ja sind halt bei mir hat einer in deiner Aufstellung verspielt und das ist Hasebe.
Okay, ja, schieß los.
Hat mir weder gegen Mainz noch gegen Hamburg gefallen. Und das ist ja jemand, wer den Podcast hier öfter hört, weiß, dass der gerade bei mir extrem viele Vorschusslorbeeren hat. Einer meiner Wunschtransfers gewesen ist, jemand, den ich noch lieber als ein Schwegler bei uns in der Mannschaft sehe. Ja, aber eigentlich hat er bis jetzt nur genau das Gegenteil gezeigt. Ich hatte gedacht, wir holen uns mit Hasebe einfach den ballsicheren Spieler rein, den Strategen im Mittelfeld, denjenigen, der unser Spiel organisiert. Das tut er nicht. Deswegen hat er für mich in der Aufstellung, wo Medojevic die Aufgaben einfach übernimmt, und unterstützt wird von ja, jemandem, der in der Mitte oder auf ja, in der Mitte steht, unterstützt wird, hat ein Hasebe erstmal nichts mehr verloren.
Aber was ist deine Alternative?
Deswegen würde ich viel offensiver spielen. Wie gesagt, Medojevic, alleiniger Sechser. In der Mitte spielt entweder ein Stendera oder ein Inui und auf links ein Pierson. Auf rechts ein Aigner und vorne Meier Seferovic. Ist okay. Maximale Offensive, wenig Sicherheiten dabei, aber genügend kreative Köpfe auf dem Feld, die in der Lage sind, gegen defensiv ausgerichtete Kölner was zu bewirken. Genügend Standardspezialisten dabei, da geht was. Zwei Knipser vorne, da wird auch mal eine Bude drin sein.
Also klingt zumindest interessant.
Also, man hofft halt immer, dass die sich vorne nicht auf den Füßen rumstehen dann, ne? Also gegen gerade so eng gestaffelte Kölner muss man halt gucken, dass man das Spielfeld auch breit genug macht. Dementsprechend hast du schon recht, dass vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn man da mit Aigner und Pierson wirklich zwei hätte, die über die Seiten komplett kommen können, ja. Warum nicht?
Ja, und mit Stendera oder Inui hast du halt jemanden da, der, ja, der so ein bisschen auch das Spiel in der Offensive mit lenkt und leitet. Und das traue ich den beiden einfach zu. Die sind in der Lage, auch ein bisschen was Kreatives reinzubringen. Und Stendera schlägt halt eindeutig die besseren Ecken und hat deswegen den Vorzug vor Inui alleine schon mal verdient. Mhm. Es ist natürlich riskant, weil viel offensiver können wir nicht aufstellen. Aber mein Gott, also wer kommt denn da? Da kommt Köln, die letzten Jahre sich in der zweiten Liga rumgeschlagen haben. Ich will sie jetzt nicht kleinreden, klar müssen wir das Spiel ernst nehmen, aber wir müssen auch mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen an den Tag legen. Wir sind die Eintracht, wir spielen zu Hause, wir können offensiv spielen. Also was ist denn das für ein Rumgejammer? Und das ist auch das, was ich sehen will.
Ja, okay. Also ich meine, das klingt wirklich unglaublich offensiv, aber Alex, go!
Denke auch, ja.
Ja.
Eine Position haben wir jetzt noch nicht besprochen. Klar sind wir dafür, dass Wiedwald im Tor bleibt und nicht unsere Neuverpflichtung Hildebrandt.
Ich glaube, das steht auch momentan nicht zur Diskussion. Also so wie ich das verstanden habe, ist Wiedwald klar derjenige, der jetzt da das Vertrauen bekommen hat und da auch spielen wird.
Hat ja auch keine Fehler gemacht, ne? Also keine so großen.
Auf jeden Fall. Also Wiedwald war souverän. Das fand ich übrigens auch ein bisschen lustig. Ich meine, es war klar und es war gut, dass die Eintracht relativ schnell agiert, dass ein Tag später nach dem, ich glaube, oder schon an dem Tag, als Trapp dann auch irgendwie operiert wurde, wurde dann schon eine Neuverpflichtung angekündigt.
Tag
davor
doch sogar schon, oder?
Oder einen Tag davor, genau. Also es ging auf jeden Fall relativ schnell. Nee, als bekannt wurde, dass Trapp für längere Zeit ausfällt, da wurde auf jeden Fall schnell agiert. Da hat man gar nicht lange rumspekuliert. Das fand ich ziemlich gut. Und mit Hildebrandt kommt eine Nummer 3. Die ist erfahren. Das macht, ist eine ordentliche Sache, finde ich. Da kannst du auch nicht so viel verkehrt machen. Ich habe dann schon von vielen Leuten in den sozialen Medien gelesen, jetzt hier, Wiedwald wird jetzt abgesägt und Hildebrandt die neue Nummer 2. Ich weiß nicht, woraus sie es hergezogen haben. Vielleicht ist es zu große Skepsis gewesen, aber ich hatte auch, die Lesart war auch für mich so, dass Wiedwald als langjähriger Eintrachtspieler jetzt auch schon, also ich meine, ist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, jetzt die Position erstmal übernehmen soll und es gibt keinen Grund, warum das sich ändert. Hildebrandt hat ja selbst gesagt, dass er auch unterstützend da ist und so sieht es auch aus und ich denke, gibt keinen Grund daran, was zu ändern.
Aber war das nicht, glaube ich, sogar eine offizielle Aussage von Schaaf irgendwo, so von wegen
bei der Vorstellung dann.
Wiedwald genießt unser vollstes Vertrauen oder irgendwas?
Ja,
oder?
Das war ja auch das, was viele dann zitiert haben, ne? Die dann gesagt haben, gestern Abend heißt es, Wiedwald genießt unser vollstes Vertrauen und jetzt holt man Hildebrandt. Ganz ehrlich, es wäre fahrlässig gewesen von der Eintracht, Hildebrandt nicht zu verpflichten. Der hat schon mittrainiert, der kennt sich bei uns ein bisschen aus. Der war ja damals, bevor er zu Schalke gegangen ist, mehrere Wochen bei uns im Training. Die Verpflichtung, die macht absolut Sinn. Und alles andere wäre halt fahrlässig gewesen. Ne? Du hast ansonsten nur noch Yannick Sumak, den du als Torwart aufbieten kannst. Keine Ahnung, wie alt ist er? 17, 18-jährigen Torwart, der eigentlich in die U19 gehört, die jeden Mann brauchen kann. Wir haben keine U23 mehr, wir haben keinen Aykut Özer mehr, den du hättest als dritten Torwart jetzt gut gebrauchen können. Ist alles nicht mehr vorhanden. Deswegen gab es keinerlei Diskussion. Ich meine, wen hättest du denn damit auf die Wand setzen wollen? Der Wiedwald braucht doch nur mal einen Schnupfen zu bekommen und das ganze Gerüst fliegt in sich zusammen.
Genau, das wäre unerträglich gewesen. Denn in Zumba, wie du richtig gesagt hast, da in diesen Bundesliga-Topf zu werfen, die haben momentan genügend Probleme mit der U19, mit der A-Jugend. Da ist man selbst nicht so richtig gut in Form. Also das macht gar keinen Sinn. Eine Verpflichtung musste her. Das ging jetzt schön schnell, ohne Probleme. Gut abgewickelt, der bekommt nicht zu viel Geld. Das ist alles relativ ordentlich. Der macht, glaube ich, auch keinen Stress. Hat sich klar ja auch positioniert, dass er unterstützend da ist. Das ist okay und da brauchen wir auch keine unnötigen Ängste schüren. So läuft es. Und wenn Wiedwald ordentlich seine Bälle hält, der kann auch mal einen Fehler machen, dann ist er nicht gleich draußen. Ja? Und dann läuft das einfach. Mhm. Ja. Also, ja. Für mich eine gute Sache. Das war auch noch eine der Dinge, die irgendwo realisierbar waren. Ja, ich meine, im Kicker stand ja dann, also im Kicker, das muss ich mir mal vorstellen, ich weiß nicht, was die geraucht haben, stand dann zwischenzeitlich Viktor Valdes. Da will ich mal, aber seid ihr noch klar im Kopf als Ersatztorhüter für die Eintracht? Bei allem Respekt, Viktor Valdes hat bis vor letztem Jahr noch beim FC Barcelona gespielt, hat da einen riesen Gehalt kassiert, nur weil er jetzt einen Kreuzbandriss hatte, nicht zu Monaco gehen konnte, ja, soll er jetzt bei der Eintracht antanzen. Also da muss ich mir echt schon sagen, dass das bei der Bild-Zeitung stehen würde, das wundert mich nicht, aber dass es im Kicker steht, ich war überaus verwundert.
Ja, man kann ja auch mal hoffen und träumen und...
Ja, aber wäre sogar das falsche Zeichen für einen Trapp gewesen. Ich meine, ja. Trapp ist die klare Nummer eins. Es gibt eine klare Eingliederung. Und da, naja. Aber wie gesagt, alles Unsinn.
Nö, gut gemacht.
Genau, passt. Also tipptopp. Ich finde, gegen Hildebrand kann man absolut nichts sagen. Der kommt auch mit einer guten Einstellung her. Ich finde es auch super, dass er selber nochmal sagt, dass er hier eine Aufgabe zu erfüllen hat. Und die heißt, einen Wiedwald zu unterstützen und jetzt nicht da irgendwie Feuer reinbringt. Der sorgt für Ruhe, der strahlt Souveränität aus. Klar hätte ich eine Hildebrand-Verpflichtung aufs Schärfste kritisiert, wenn wir hier jetzt tatsächlich gesagt hätten, okay, wir brauchen noch einen Torwart, der vorne auch nochmal mit angreift. Brauchen wir nicht. Wir brauchen jemanden wie einen Oka, der einem Kevin Trapp sehr gut zur Seite gestanden hat, der mit seiner Erfahrung einfach auch geholfen hat. Und so jemand hat jetzt auch einen Wiedwald an seiner Seite verdient.
Ja.
Genau, das ist der Punkt. Denn ganz klar, wäre der jetzt hier als neue Nummer 1 geholt worden, hätte ich übrigens auch ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, denn der Trend bei Hildebrand geht allein leistungsmäßig auch eher nach unten. Das wollte ich erst nicht so wahrhaben. Dann habe ich mir ich hatte das alles verdrängt, was er in der letzten Zeit so ein bisschen gerissen hat. Ja, also da war ja Schalke Champions League-mäßig einiges dabei, was nicht so wirklich glorreich aussah. Aber wie gesagt, das sind andere Verhältnisse und da ist es eine solide Nummer.
Gut, er hatte jetzt auch ein paar Verletzungen in letzter Zeit gehabt. Also ich glaube, dass er halt wirklich auch verstanden hat, dass seine Rolle jetzt eher das ist. Und das so agiert er ja auch und das passt, glaube ich, auch wunderbar.
Ja.
Gut. Ja, wenn wir schon gerade bei den ganzen Verletzungen sind, Zambrano ist wieder da. Ansonsten haben wir ja eine ganze Reihe von weiteren Verletzungen, die uns auch jetzt erstmal längere Zeit fehlen werden. Was ist denn mit Luca Waldschmidt los?
Also ja, Schambeinentzündung irgendwie, ne? Aber ich weiß nicht, Schambeinentzündung, der fehlt dir jetzt auch schon bestimmt 3 Monate?
Ja, der konnte damals schon nicht mit ins Trainingslager fahren, meine ich. Ja.
Also der hat die komplette Vorbereitung verpasst. Seit die Saison läuft, ist er nicht fit. Und jetzt kommt es heute dann nochmal Knüppeldicke mit, kommt nicht vor der Winterpause zurück. Und das Einzige, was ich halt mitgekriegt habe oder gelesen habe, ist, dass er eine Schambeinentzündung hat, an der er laboriert. Aber die kann doch nicht, die kann halt ein halbes Jahr dauern.
Also medizinisch bin ich da überhaupt kein Fachmann. Ich denke aber, dass man dem Waldschmidt auch alle Zeit der Welt einfach geben will und ihm halt sagt, naja gut, du machst es erstmal, bis du wieder richtig fit bist. Denn er war ja schon mal teilweise auf dem Trainingsplatz und dann ist es wahrscheinlich wieder knüppeldick zurückgekommen. Ich denke, dieses Risiko will man jetzt ausschließen, will sagen, okay, gar keinen Druck. Du machst es jetzt erstmal bis zur Winterpause, dann bist du wieder fit. Und wenn es früher mit dir klappt, umso besser. Aber wir rechnen halt nicht mit dir.
Das war auch, glaube ich, die Aussage, Marvin, genau. Wir rechnen erst nach der Winterpause, aber wenn er früher zurückkommt, sind wir natürlich umso froher. War, glaube ich, von Graz die Aussage, ne?
Ja, das kann sein, ja. Also das macht so halt Sinn. Ist aber natürlich ein bisschen unglücklich, denn wir wissen alle, Luca Waldschmidt war eine Hoffnung im Sturmbereich für die Eintracht, da auch mal irgendwie sich mal vielleicht anfänglich ein bisschen durchzusetzen, das ist jetzt halt erstmal hinfällig, die Alternative haben wir nicht. Und es ist halt wirklich so, dass der Eintracht momentan die Alternativen langsam schwinden. Nelson Valdez ist verletzt. Andere ebenfalls. Ich meine, wir haben ja viele verletzt. Ich meine, wenn du wieder nach hinten guckst, siehst du, Chakpa ist raus. Gut, jetzt mit Trapp, das ist einfach eine Schwächung. Das ist ganz klar. Ich meine, ich hoffe, dass Witwald das einigermaßen gut macht und ich bin darüber überzeugt davon. Aber es ist halt kein 1:1 Ersatz, ne? Und das sind ja nur einige der Verletzten, die wir haben. Also es zieht sich wie ein roter Faden durch diese bisherige Saison der Eintracht, dass es einfach im Kader viele Leute gibt, die mit längerwierigen Verletzungen außer Gefecht gesetzt worden sind. Zambrano kommt ja jetzt wieder, das war nichts ganz Wildes. Was mit Rosenthal ist, nun gut, das weiß man auch nicht so wirklich. Der hatte auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Verletzung war, aber das sah auch nicht
so. Der hatte doch auch irgendwie nur einen Infekt oder dann hat er auf seiner Facebook-Seite selber irgendwas geschrieben, er hätte irgendwie Magen-Darm oder irgendwas. Also ich glaube bei Rosenthal liegt gar keine Verletzung vor. Ja. Auch keine Krankheit oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist einfach Vertrags-irgendwas. Also ich glaube, dass da die Fronten einfach irgendwie im Clinch liegen, Eintracht und Rosenthal. Und dass man sich auf die offizielle Sprachregelung, keine Ahnung, sagt, dir geht's schlecht, verständigt hat. Das ist einfach so mein Eindruck, den ich da rausbekomme.
Wechsel verpasst. Ja.
Genau, wir haben vor der Saison verzweifelt versucht, ihn zu verkaufen. Die Angebote, die man ihm gemacht hat, die wollte er nicht. Also zumindest das, was man so gehört hat. Und jetzt spielt er einfach überhaupt keine Rolle mehr. Und ja, ich weiß nicht, was im Hintergrund eventuell verhandelt wird oder nicht. Und ich glaube einfach, dass die offizielle Sprachregelung ist, dass er krank ist. Also was auch immer man im Magen-Darm-Bereich hat, das ist nach, keine Ahnung, 8 Wochen einfach weg.
Ja, sag mal, habt ihr das gesagt oder von wem habe ich das gehört? Es ging halt auch um Jani Rosenthal und da ist halt zur Sprache gekommen, dass er in den letzten Jahren halt auch bei Freiburg nie wirklich total gute Verträge hatte, also wirklich finanziell lukrative. Und der Eintracht-Vertrag war natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass er ablösefrei gekommen ist, der erste Vertrag, der ihm wirklich ordentlich Schotter eingebracht hat. Das muss man dann halt natürlich auch irgendwo verstehen. Und dann ist es natürlich klar, dass Jan Rosenthal, der halt diesen guten Vertrag jetzt bei der Eintracht hat, nicht einfach leichtfüßig sagt, na gut, ich wechsle jetzt zu dem gerüchteten Nürnbergern, die mir wahrscheinlich wesentlich weniger geben. Das eine hängt mit Sicherheit auch mit dem anderen zusammen. Also, dass es nicht nur ein Infekt ist, ich denke, davon kann man vielleicht wirklich sogar ausgehen. Ne?
Ja, aber dann auch Johannes Flum. Ich meine, ich finde es okay, ist jetzt auch nicht einer, den ich irgendwie auf der Liste habe von Leuten, wo ich sage, boah, wenn der wiederkommt.
Aber ist schon komisch, ja. Weiß ich auch nicht. Also ich habe auch nichts gelesen, was er hat. Aber er hatte irgendwie eine Verletzung vor ein paar Wochen mal gehabt. Aber hätte jetzt auch schon lange wieder abgeheilt sein müssen.
Ja. Das sind auch Sachen. Also ich meine, normalerweise würde ich einen Flum immer vor dem Lanek positionieren. Also von der Rangfolge her. Ne? Aber trotzdem sitzt der Lanek auf der Bank und der Flum nicht. Keine Ahnung, was da Sache ist. Das ist auch echt, das ist echt eine Belastung. Weil man darf nicht vergessen, Flum hat ordentliches Geld gekostet. Der hat auch die letzte Saison gar nicht so verkehrt gespielt, dass er jetzt so komplett außen vor ist, ohne wirkliche Verletzung. Das ist schon komisch.
Ja, also wie der Dennis schon gesagt hat, da war ja wohl was. Also er hat ja wohl irgendwas gehabt, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie irgendwas Muskuläres. Ich weiß nicht, hat ihn jemand von euch gestern Abend gesehen? Der war ja auch im Heimspiel. Ich habe es nicht gesehen. Ja, aber ist halt auch alles ein bisschen komisch, was mit den zwei Freiburgern da so. Also entweder sind sie halt verletzt oder nicht, aber so halb raus. Finde ich ein bisschen seltsam.
So, jetzt kommt gerade die Information hier durch den fleißigen Twitterer Marc herein. Und der sagt uns, Johannes Flum hatte einen Muskelfaserriss und befindet sich jetzt im Lauftraining.
Okay.
Das ist eine Information, die uns komplett entglitten ist. Das ist vielleicht ratsam. Jetzt wissen wir Bescheid. Okay, gut. Vielen Dank, dass wir so schlaue Füchse in unserer Nähe haben, die uns dann ein bisschen was flüstern.
Sehr schön. Vielen Dank. Okay, ja.
Na gut, also dann hat sich das geklärt, weil für mich ist auch Flum eigentlich jemand, der immer ordentlich gearbeitet hat. Das ist auch kein Miesepeter, der hat sich auch versucht durchzubeißen in der für ihn schwierigen letzten Saison. Deswegen freut mich sogar, das zu hören, denn so weiß ich, dass es nicht andere Probleme sind, die darauf hinwirken, dass er nicht in der Anfangsformation steht oder auf der Bank ist. Das heißt, wir können irgendwann mit ihm planen. Ich denke, als defensiver Mittelfeldspieler ist er auch gar nicht so verkehrt.
Ja, weiß ich nicht. Also in meinen Planungen ist er da nicht so weit vorne. Ich bin kein großer Freund von Flum.
Also da gibt es aber noch einige, die man eher ausmustern müsste. Also Marvin schon gesagt hat, ein Lanik und sowas, das ist natürlich, da freue ich mich doch, wenn Flum noch zur Verfügung steht.
Genau, also Lanik sehe ich da, ist da auch nicht auf meiner Freundesliste ganz oben, aber ein Medojevic, ein Hasebe, ein Russ und auch ein Injovski, die sind da alle noch weit vorher angesiedelt.
Ja, aber wer natürlich normalerweise relativ hoch in deiner Gunst wäre, sicherlich wäre der Sonny Kittel, aber da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, der fehlt leider auch noch.
Ja.
Das wird noch wahrscheinlich ein ganzes Weilchen dauern, er hat ja wieder eine Knie-OP gehabt, aber er ist jetzt zumindest im Mannschaftstraining.
Ja, auch mit dabei, aber halt auch meistens nur mit Lauftraining, aber zumindest mal wieder an der Mannschaft dran und ich würde mal sagen, ist absehbar, dass er wiederkommt. Ob es noch vor der Winterpause was wird, weiß man nicht. Vielleicht mal mit dem einen oder anderen Kurzeinsatz. Leider auch mittlerweile zu alt, um in der U19 mal auszuhelfen. Aber es gibt da ja noch eine Mannschaft hier in Frankfurt, die dringend Hilfe braucht, um nicht abzusteigen, was, glaube ich, keiner so recht will, auch wenn die wenig Fans haben. Aber ein Sonny Kittel einfach mal ein halbes Jahr an FSV auszuleihen, könnte eine Win-Win-Situation sein. Der braucht einfach jetzt Spielpraxis. Wir haben keine Mannschaft mehr, um Spielpraxis zu geben. Und der FSV kann jede Hilfe gebrauchen.
Ist aber auch geil, dass wir sowas gebetsmühlenartig seit circa 2 Jahren wiederholen. Und ich glaube, noch nie hat irgendjemand auf uns gehört, dass Sonny Kittel doch mal für den FSV eine ratsame Option wäre. Aber Alex, wie du das richtig gesagt hast, mehr denn je wäre das jetzt wirklich eine gute Sache.
Ja. Also aber ich weiß auch nicht, ich meine, ist der Gedankengang so schwierig, dass nur wir da drauf kommen? Oder ist der Gedanke so absurd, dass einfach keiner da drauf kommt?
So absurd finde ich den eigentlich jetzt nicht.
Nee, das ist gerade im kreativen Bereich, wenn er einigermaßen das Niveau hat, zumindest in der zweiten Liga aktiv zu werden. Und da ist Frankfurt halt der FSV wirklich eine gute Option, auch um erstmal wieder Spielpraxis zu bekommen. Und kreativ mangelt es halt beim FSV auch unglaublich, wenn du die Spiele dir anguckst. Da ist viel Stückwerk dabei. Also er wäre zumindest eine super Ergänzung. Und es wäre auch ja für seinen weiteren Berufsweg, ob der jetzt bei der Eintracht so ist oder auch nicht, wäre das auf jeden Fall eine sinnvolle, gute Sache. Aber ja, ich glaube, da reden wir uns noch 10 Jahre in den Mund fusselig, da hört keiner drauf. Ja. Ich kann auch mich nicht, ehrlich gesagt, nicht erinnern, dass in der letzten Zeit ein Spieler von den beiden Vereinen gewechselt ist. Ja, also das ist jetzt bestimmt schon ein Weilchen her. Im U-Bereich gibt es, bei der U19, bei der U17 ist es gang und gäbe. Wenn da einer brilliert, kommt er meistens dann zur Eintracht. Das sind ja auch nur gefühlt 200 Meter Fußweg, aber im Profibereich ist es jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr der Fall gewesen. Trotz der vielen Freundschaftsspiele, die sie haben.
Ja, auch das ist mir unverständlich, weil jemand wie ein Kittel, der braucht jetzt ein bisschen Fitness, die kann er sich ja bei uns im Profitraining noch holen, aber ansonsten braucht er halt Spielpraxis. Das, was ihm immer gefehlt hat und was er immer ja auch kritisiert wurde, war, dass die Idee in seinem Spiel fehlt und dass er dann keine richtige Linie in sein Spiel findet. Aber wie soll er die denn auch bekommen? Wie viele Einsätze hat er denn in den letzten 2,5, 3 Jahren gehabt? Das kannst du auch an einer Hand abzählen.
Ich denke, man kann Kittel ehrlich gesagt überhaupt gar nicht rational bewerten oder überhaupt auch irgendwie kritisieren, denn die Einsätze, die er hatte, waren viel zu sporadisch, um daraus wirklich ein Leistungsfazit zu ziehen. Da würde man ihm nicht gerecht werden, das macht gar keinen Sinn.
Genau, deswegen lass ihn ein halbes Jahr für ein FSV spielen. Und dann kannst du nach dem halben Jahr dir auch ein Bild über seine Leistung wirklich machen und final beurteilen, willst du ihn in deinen eigenen Reihen weiter haben und möchtest du, dass er perspektivisch irgendwann für die Eintracht aufläuft oder sagst, okay, er hat jetzt ein halbes Jahr da gespielt, ist trotzdem nicht zu Potte gekommen, vielleicht überlegen wir uns mal was anderes.
Es geht
was
ja
ich
auch,
sehr schade finden würde.
Ja, aber es geht ja auch um den Spieler an sich, der ist 21 Jahre alt, der hat viel weniger Bundesligaspiele gemacht, als er normalerweise bei optimaler Fitness hätte machen können. Da geht es auch um ihn, um einen weiteren Weg zu finden, in diesem beruflichen Feld, das nennt sich Bundesliga oder Profifußball zumindest, weiter bestehen zu können. Und da ist es vielleicht sogar zweitrangig, ob er wirklich für die Eintracht aufläuft oder für andere Vereine, bei denen er halt auch als Fußballer alleiniges Geld verdienen kann. Denn ja, es gibt halt so viele Möglichkeiten, hat er dann halt auch nicht mehr. Ne? Und da muss man halt sehen, das muss man auch für den Spieler denken. Vielleicht wäre er persönlich sogar gewillt, das zu tun. Muss man sehen. Und dann haben wir zuletzt noch, wenn wir jetzt alle Verletzten hier abackern wollen, der Joel Gereskier, der hat ja leider hat ein gutes Spiel gemacht im Testspiel gegen den FSV damals. Ich glaube, hat das entscheidende Tor gemacht. Hat sich danach verletzt, das ist sehr ärgerlich. Auch ein Spieler mit 18 Jahren, von dem ich zuletzt zumindest in den Testspielen positiv überrascht war, saß ja auch das ein oder andere Mal schon auf der Bank. Aber da muss man jetzt auch erstmal abwarten, wie er nach der Verletzung zurückkommt.
Wie lange ist der denn noch verletzt? Oder was ist da?
Er hatte einen Syndesmosis-Bandriss, wenn ich mich da recht erinnere. Das heißt auch, dass zumindest die Hinrunde gelaufen sein dürfte.
Ja.
Ja, ja, kann ich gerade ein Lied von singen.
Bitte nicht
dauert
singen.
Dauert so ein Scheiß.
Ja, genau, Alex, du weißt ja Bescheid.
Ja, naja. Wobei es bei Trapp ja noch ein bisschen schlimmer gewesen ist. Bei ihm ist das Syndesmoseband ja abgerissen, das ist ja im Knochen befestigt. Und da ist es ja auch abgerissen, weswegen er operiert wurde. Bei Gerätzinger war es ja dann nur der Bandriss, der dazu geführt hat. Aber ja, 10 bis 12 Wochen eierst du damit rum.
Und dann wieder ranzukommen, natürlich schwierig, ja. Muss man mal schauen.
Aber, um jetzt können wir vielleicht noch mal ganz kurz den Sprung finden. Ich habe Gereske ja genannt. Wir haben vorhin Kittel behandelt, der ist leider da drüber hinweg. Aber es ist auch so ein Stedera. Das sind immer noch Leute, Stedera, das darf man nicht vergessen, der ist erst 18. Gereske ist auch 18. Ich muss mal gucken, wie alt der Kinzombi ist. Ich schätze den auf so gefühlte 19. Also wahrscheinlich, eigentlich sieht er viel älter aus, aber ist auch erst 18. Ist ja ein Baum von Mann, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das sind alles Leute, die könnten theoretisch auch mal in unserer U19 spielen, denn die hat es bitter nötig.
Die hat es bitter nötig, ja. Also wenn da jetzt nicht mal ein Umschwung kommt, ich glaube 6 Spiele, 2 Punkte, ist nicht wirklich erfolgreich bis jetzt.
Ja, darfst du nicht vergessen, die anderen Mannschaften laufen ja halt auch irgendwie davon, ja. Ich habe jetzt mal den schlauen Trick angewandt und einfach mir die Tabelle angeguckt. Fuchs, ne? Unfassbar. Ja, und da ist es halt so, wie der Dennis beschrieben hat, 2 Punkte, ja, das ist erstens wenig und zweitens schon 4 Punkte Abstand aufs rettende Ufer, das heißt Platz 11, Kräuter Fürth. Das heißt, jetzt muss man mal mit Punkte holen anfangen, ja, und daran siehst du auch, es wird schwierig, denn die U19 sollte ja jetzt eigentlich das Fundament bilden für die anderen Spieler, um hochzukommen. Du siehst, die U23 ist nicht mehr da. Das hat uns einerseits eingebrockt, dass wir einen neuen Torwart verpflichten mussten. Sonst hättest du nämlich einen von der U23 nehmen können. Von der U19 ging das jetzt nicht. Deswegen musstest du da jetzt was investieren. Und die U19 ist einfach momentan noch nicht so leistungsfähig, dass man sagen kann, wir ziehen jetzt da die Talente für morgen hoch. Habt ihr nichts zu sagen?
Ja, nee, also hast du halt auch vollkommen recht, ne? Die Talente, die in der U19, die du eben aufgezählt hast, die da spielen könnten, die da auch eigentlich herkommen, ne? Also ein Stendera ist da ja auch Teil von gewesen, ein Gerätzinger war Teil der Mannschaft, die sind ja schon gezogen worden, ne? Also die haben wir ja schon hochgeholt. Auch ein Luca Waldschmidt hat einen Profivertrag. Das heißt, da ist momentan auch nicht mehr so viel zu holen. Ja, und da müsste man jetzt natürlich auch mal gucken, dass man die Mannschaft irgendwie stärkt und guckt, dass man da ein paar Punkte einfährt. Weil wenn wir da jetzt aus der Bundesliga absteigen oder aus der A-Junioren, wie heißt es, A-Junioren, Bundesliga Süd, wie auch immer es heißt.
Sowas, ja.
Süd-Südwest im Endeffekt, ja genau.
Ja, dann ja. Dann geht uns natürlich schon ein Großteil auch des Anspruchs verloren, den man hat. Und es macht es natürlich auch wieder schwieriger, Talente fürs Leistungszentrum zu finden. Ja. Also ich meine, da guckst du dir natürlich auch, wo spielen denn die Mannschaften, in denen ich potenziell in den nächsten Jahren spielen könnte? Wo ist denn mein Sprungbrett, wo ich es schaffen könnte in den Profibereich? So, die U23 ist jetzt schon weg. Das kann man eventuell noch erklären. Aber wenn man dann halt auch eine U19 hat, die nicht oben mitspielt, ja, dann hast du es halt auch schwer.
Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist sehr richtig, dass du es ansprichst, denn die Frankfurter Eintracht ist die Speerspitze des hessischen Profifußballs. Das hört sich blöd an, aber genau so muss es sein. Wir sind der einzige Profifußballverein, der in der A-Junioren-Bundesliga vertreten ist, aus Hessen. Und genau das dürfen wir nicht verlieren, denn sonst rutschen wir absolut auch in unsere jugendmäßige Bedeutungslosigkeit. Wir haben ein Leistungszentrum, das definiert sich aber auch dadurch, dass es in der A-Junioren-Bundesliga gut funktioniert. Das ist nicht zu ertragen. Die Eintracht kann nicht absteigen und dafür muss alles getan werden. Ich beleuchte das ja schon das ein oder andere Mal in meinem Blog, wo ich auch schon drüber geschrieben habe. Vor einiger Zeit wurde jetzt mit Rodriguez Schwarz und einem anderen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, sind immerhin schon zwei Leute verpflichtet worden nach der mehr oder weniger Transferphase, die vereinslos waren, um den Kader hier zu stärken. Das hat jetzt noch nicht so wirklich gut funktioniert. Vielleicht muss man da nochmal gucken, ob man den einen oder anderen bekommen könnte, denn man kann es sich nicht erlauben, aus dieser Bundesliga abzusteigen und dann ist man nur noch einer von vielen. Ich denke, du siehst ja, dass wir auch in unserem Umkreis schon viele direkte Konkurrenten haben. Ich erinnere nur an Hoffenheim. Mit Mainz gibt es Agreement, dass man sich nicht gegenseitig die Talente wegnimmt. Das gibt es bei Hoffenheim nicht. Die wildern ganz schön und sind nicht überraschend auf Platz 1 der Junioren-Bundesliga gegenwärtig. Und da muss man halt dagegen einfach angehen, das ist das, was ich final noch sagen will, denn sonst sieht es für den Standort Frankfurt schlecht aus.
Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, ja. Das Problem ist halt, dass du natürlich den Anspruch hast, das hat die Alex ja eben auch schon gesagt, du hast die Leute im Endeffekt da ausgebildet, hast sie hochgezogen, jetzt musst du halt gucken, dass du sie irgendwie noch gekonnt vielleicht doch immer mal einsetzt, um ihnen halt auch, das haben wir ja vorhin schon mal besprochen, ihnen auch die Spielpraxis zu geben, die sie vielleicht noch brauchen.
Ah ja, das wäre vielleicht sogar im Falle der genannten Personen wahrscheinlich sogar ratsam. Darüber hinaus bin ich auch mit der Arbeit von Daniel Chimun als Trainer der U19 momentan nicht so wirklich zufrieden, ist aber wieder ein anderer Punkt. Das hat mir auch schon damals nicht so wirklich eine souveräne Arbeit abgeliefert, aber das führt jetzt zu weit, das müssen wir an anderer Stelle nochmal besprechen, aber auch da gilt es genau nachzuschauen. Immerhin haben wir noch Alexander Schur, der ja für den ganzen Jugendbereich zuständig ist und der auch da nochmal ein Auge drauf werfen sollte.
Ja, sehe ich genauso, ja.
Ja, bleibt auf jeden Fall ein nicht zu verachtendes und durchaus kritisches Thema, dem man sich da jetzt annehmen sollte.
Auf keinen Fall aus den Augen verlieren, ja. Sonst wird es wirklich, das ist was auf jeden Fall zukünftig uns zumindest große Probleme machen kann. Gut, es ist kurzfristig wahrscheinlich, denkt auch jeder, ob wir nun da spielen oder nicht, ist vielleicht nicht so wichtig, aber Marvin hat es ja schön ausgeführt gehabt, es kann wirklich ein Entscheidungstreffend sein, ob eben du da spielst, ob du Talente anziehen kannst oder nicht, sollten wir auf jeden Fall den Vorteil nicht verspielen.
Es ist ja heute schon so, was der Marvin eben auch gesagt hat, Hoffenheim ist, was Talente angeht, einer unserer größten Konkurrenten. Ne? Also wenn ich mir angucke, hier bei uns im Ort, Niklas Süle ist damals von Waldorf nicht zur Eintracht gewechselt, sondern ist nach Hoffenheim gegangen und steht da jetzt in der Innenverteidigung, in der A-Mannschaft. Ja, also die hatten halt damals schon ein Leistungszentrum. Das haben wir jetzt erst richtig schön aufgebaut. Vorher war das halt, keine Ahnung, ein Schlafraum mit Schimmel anwenden und so Sachen. Ja, also und jetzt, wo wir das ganze Geld da rein investiert haben, es zu riskieren und Talente zu holen und ihnen zu sagen, naja, wenn du in der A-Jugend spielst und in dem Alter bist, wo du deinen Schritt in Richtung Bundesliga machst, spielst du bei uns eben nicht in der höchsten Spielklasse, sondern spielst halt niedriger, dann gibt es einfach keinen Grund, zur Eintracht zu wechseln.
Ja.
Ja.
Das ist der Punkt.
Okay. Und ich glaube, es wird auch schwierig, wenn man da einmal irgendwie raus ist, da dann irgendwie den Weg wieder reinzufinden. Du verlierst halt einfach zu viel Zeit.
Nein, es gibt schon einen relativ guten Wechsel. Ich glaube, es steigen immer drei Mannschaften auf und ab, aber das sind alles Dinge, die kannst du dir nicht erlauben. Das gibt's einfach nicht und da muss man wirklich dran arbeiten, dass man das die Kurve noch kriegt. Du hast jetzt den Erstex-Spieler rum, aber es gibt den Warnschuss und der sollte jetzt gehört werden.
Wir als Frankfurter dürfen sowieso nicht, weil wir die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, um einfach zu sagen, hier, wir kaufen uns einfach welche von anderen Vereinen, wenn sie ausgebildet sind, dann ist es doch für uns schon wieder kaum noch bezahlbar. Dementsprechend sollten wir gerade als Frankfurter Club, der extrem wirtschaftlich arbeiten will, und auch muss, sollten wir gerade darauf achten, dass wir da die Möglichkeit nicht verschenken.
Das ist ein super Punkt, genau so ist es. Aber das heißt halt für mich auch, ich muss halt auch schauen, in der Jugend muss ich aber auch 1A-Personal haben. Ne? Deswegen genau. Auch bei den Trainern nochmal schauen.
Ja. Gut, haben wir sonst noch ein Thema?
Ja, wir haben noch nicht getippt, wie wir gegen Köln spielen. Herr Marvin, fangen Sie doch mal an. Sie sind gerade in so einem Redefluss.
Nur weil ihr nichts dazu beizutragen habt. Nein, Spaß. Ich sage einfach mal, 1-0 für die Eintracht.
Frau Alex.
Ich tippe mal nicht realistisch, sondern ich tippe einfach, was ich sehen will. Und ich will gegen Köln einfach mal sehen, dass wir mit Selbstbewusstsein auftreten und und in unserem Stadion das Spiel bestimmen, so wie sich das gehört. Und ich will da ein 2-0 sehen und das war's. Fertig aus.
Ich sag 2-1. Herr Dennis?
Okay, dann bleib ich noch. Ich wünsche mir ein dreckiges 1-0, befürchte aber, dass das wirklich ein fürchterlicher Grottenkick wird mit zwei sehr defensiven Mannschaften und kaum Torchancen und nur Duellen im Mittelfeld und gehe von einem 0-0 aus.
Also du sagst 0-0?
Ja.
Oh, das klingt ganz fürchterlich,
das klingt nach, als wenn Marvin da viel Alkohol trinken müsste.
Also das hört sich jetzt wieder komplett falsch an. Ich trinke jetzt nur noch sauer gespritzt. Oh, das ist ja immer noch.
Ja.
Egal.
Ja, lass das Wasser aber weg, das verfälscht den Geschmack.
Vielleicht einfach nochmal, man sollte auch da trinken, wo die Becher voll gemacht werden.
Und, ja, ohne ja, Scheiß.
Genau, ich verweise da auf einen sehr vorzüglichen Blogbeitrag, den Frau Alex da auf unserer Podcast-Seite veröffentlicht hat, den ich mehr als lesenswert fand. Und der ja auch ein bisschen Meinung quasi da mit auf unserer Facebook-Seite gebracht hat. Ich unterstütze das zu 100%, was da drin steht.
Genau. Und jetzt, wenn wir schon hier beim Werben sind und beim Anpreisen von Dingen, ein Mainzer Fan, ein Fanin, um es mal so zu sagen, die Clio hatte mich angesprochen und das ist eine ganz coole Sache. Und zwar geht es um den Tweetkick rein Main. Das findet am 14.10. statt. Und liebe Twitter-Community, Fußballfreunde, egal ob ihr jetzt Eintracht-Fan seid oder nicht, also wenn ihr kein Eintracht-Fan seid, warum hört ihr dann überhaupt zu? Finde ich aber trotzdem gut, macht's weiter so. Kommt alle vorbei. Das ist am 14.10. in Wiesbaden. Wir treffen uns also an einem neutralen Ort. Ja gut, wenn es zufällig einen Wiesbadener Fan gibt, ist es Drittliga. Ja. Aber aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt alle zusammen und dann sprechen wir mal bei einem Bierchen. Ach, jetzt schon wieder der Alkohol. Nee, ich esse eine Waffel. Ja. Sprechen wir über Fußball und haben eine schöne Zeit. Der Link kommt da noch rein. René, ich schicke ihn dir und du fügst ihn dann in die Seite ein.
Genau, der landet dann wunderbarerweise in den Shownotes zu dieser Folge, genauso wie der Link zu unserer kleinen monatlichen Crowdfunding-Kampagne. Also wer uns hier gerne hört und uns auch in Zukunft hören will und unterstützen will, der kann auch da einen kleinen Obolus abwerfen, sodass wir dann auch die anfallenden Kosten hier ein bisschen in den Griff kriegen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Ich danke euch für die extrem ausgiebige Folge. Wir freuen uns auf das Spitzenspiel am kommenden Samstag, Eintracht gegen Köln. Und nächste Woche können wir dann Marvin wieder an dieser Stelle sich aufregen hören, weil das nächste Spiel findet an einem Sonntag statt. Damit verabschieden wir uns aus dieser Woche und wünschen ein schönes Wochenende. Bis dann, macht's gut.